Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörer da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien. Das bin ich, der Justin Hombach und natürlich der liebe
Fabian Ratzak. Servus.
Hallo Fabian. So, wir haben wieder unseren Lieblingsgast hier in der Podcast-Folge,
yes.
Der da jetzt, glaube ich, das 7. Mal hier ist. Wow. Schon einige Male. So, aber auch natürlich wegen einem ganz, ganz wichtigen Grund. Zwar begrüßen wir hier Martin Miller. Hallo Martin.
Hallo Martin.
Servus euch beiden. Grüße euch.
Servus. Grüßen dich.
Wir reden heute nämlich mal in ganzer Länge über ein Album, über die, was die Gitarrenwelt schon ewig erwartet oder sehnsüchtig drauf gewartet hat, nämlich das Martin Miller Solo-Album, was jetzt bald erscheinen wird. Wir haben es schon gehört und da werden wir heute mal ausführlich in den nächsten Minuten, Stunden, Tagen drüber abnörden und Martin kann mal ganz genau berichten, was es eigentlich mit diesem Album auf sich hat. So, bevor wir aber anfangen, wollte ich erstmal von Fabian fragen. Fabian, wie findest du denn dieses Album? Wir haben es ja jetzt schon mal gehört.
Ja.
Sag doch mal kurzen Sätzen deine Review. Fass es mal kurz zusammen als
Feedback. Also ganz kurz zusammengefasst, finde ich es erstmal tierisch. Also das Warten hat sich definitiv gelohnt. Und muss Martin auch sehr loben, also was das Thema Songwriting angeht, Sounds, mit Gesang jetzt, super geile Songs tatsächlich auch, die man sich anhören kann, auch wenn man jetzt keine Gitarre spielt. Also jetzt nicht so das klassische Gitarren-Solo-Album vielleicht, wieder ein Vorgängerwerk, ne, sondern es ist halt was, es ist halt genial. Also ich finde es tierisch, ne, geht sehr, sehr stark in bestimmte Richtungen, darüber reden wir noch, nicht alles vornehmen. Also ich bin begeistert. Ich habe es jetzt echt schon sehr oft gehört. Repeat.
Cool. Ja. Dem kann ich auch nicht mehr hinzufügen. Es hat eine sehr, sehr gute Länge mit insgesamt 5 Songs, wo man erstmal denkt, okay, nur 5 Songs.
Ja, das ging ratzfatz beim Hören. Ich habe gedacht, das war's?
Ja, das ist
nein,
das
warum?
Ich glaube, deutlich mehr tun manchmal gewissen Alben auch nicht gut, wenn es dann zu überladen ist von Songs.
Wie früher
dann
mit 15 dann, Songs.
Es ist ja trotzdem 40 Minuten lang. Es ist trotzdem voll.
Ja,
40
Minuten. Ja, ja, ja.
Okay,
ja,
cool. Es ist 40 Minuten und es sind halt auf 5 Songs verteilt. Das ist halt das Prog-Klischee.
Genau. Ja. Das ist halt, da ist halt no All-Killer, no Filler dabei. Und da ist es eben besser, es tut mir jetzt leid, diesen Ausspruch hier in diesem Podcast zu bringen, denn da ist weniger halt auch manchmal nicht.
Das ist schön, dass ihr das erwähnt. Das ist schön, dass ihr das erwähnt. Ich habe nämlich tatsächlich 2 komplett ausproduzierte, fertige Stücke vom Album geschmissen.
Ah, okay. Ach, tatsächlich? Oh,
ja.
Okay.
Ja, es gab dann so diese Zeit, so als es dann fertig war und dann mussten Musikvideos gemacht werden und dann musste so ein Marketingplan erstellt werden und so. Und in der Zeit bin ich immer joggen gegangen und habe mir das Album angehört. Und ich habe mir, zu dem Zeitpunkt war schon ein Stück runtergeschmissen. Das war relativ früh runtergeschmissen. Das war zu heavy. Also ich hatte ein Stück, das war sehr, sehr heavy.
Okay.
Und das hat überhaupt nicht mehr in den Kontext dieses Albums irgendwann gepasst, weil der Rest des Albums nicht so super heavy ist. Ne? Es ist eher, oder es ist gar nicht mal, dass es nicht heavy oder nicht heavy war, sondern es war zu düster. Im Vergleich zum Rest des Albums.
Hat nicht zum Konzept gepasst.
Ja, hat absolut nicht in die Farbpalette gepasst.
Das
der zweite Grund, ich hatte ein Instrumentalstück. Und das habe ich beim Joggen angefangen, irgendwann zu überspringen. Und das ist kein gutes Zeichen. Wenn ich das schon überspringe,
dann wird es, genau.
Ich finde auch, es ist ein großartiges Stück und ich werde es irgendwann mal veröffentlichen. Aber im Kontext dieses Albums hat es die Sache zu sehr in die Länge gestreckt und es war auch, und einer der Gründe, warum es nicht gepasst hat, war es war auch ein bisschen zu jammig, ein bisschen zu improvisiert und das ist ja die Platte überhaupt nicht sonst.
Genau, wollte ich gerade sagen, ist ja sehr konzipiert auch, ne? Das hätte dann vielleicht nicht gepasst.
Exakt. Deswegen sind diese 2 Stücke, die jeweils so 7-8 Minuten lang gewesen wären, also habe ich eigentlich 15 Minuten Musik runtergeschmissen vom Album.
Krass, schon Futter fürs neue Album.
Ja, ich glaube, die werde ich nicht auf ein neues Album
packen. Ach so, okay.
Vielleicht mal als Singles veröffentlichen oder sowas.
Okay, okay.
Aber ich schreibe ja mittlerweile schon am Album, am nächsten Album. Ich habe ja so lange Zeit gehabt zwischen Fertigstellung dieses Albums und dem Release. Ich habe ja schon ein neues Album in der Mache. Also
nice. Das wollen wir hören.
Also das ist sehr verständlich mit der Farbpalette, weil ich finde, dass dieses Album, ich finde immer, gute Alben haben immer so eine gute, ich sag mal, Stimmung, so, wo das insgesamt passt. So, wenn man mal so großartige Alben wie Images and Words oder so in den Raum wirft, das ist immer so eine Stimmung, die das ganze Album zusammenfasst und da ist nichts, was so rausbricht. Und hier auch. Und hier ist halt die Energie und das hat mich sehr gefreut, darüber dem Album sehr positiv. Und wie du es schon gesagt hast, das heißt nicht, dass es Heavy-Momente gibt, so, die gibt
Gibt
es auf alle
es,
Fälle
ja.
und die sind auch sehr geil. Nicht, dass es keine Heavy-Momente gibt, so meinte ich das, sorry. Aber es ist dennoch verpackt in einem sehr positiven, in einer sehr
Das
positiven
ist eine Message
Farbpalette.
drin, das ist das Gute, ja.
Und ja, das sieht man auch im Albumcover, weil ich finde, das Albumcover ist auch daher schön gewählt, weil die Farben von einem Cover, finde ich, ist auch immer sehr wichtig, dass das so die Farbpalette musikalisch widerspiegelt. Und diese
Total, total.
Blautöne, dieses
Ja,
sehr
ja, ja.
traumhafte, dieses aber auch dennoch mit dem Auto, was, nee, das ist ja gar nicht vom Album, das
Das
ist
ist
nur
die
von der
Single. Nee, das ist
Single,
vom Video,
genau.
genau. Das ist die Single,
Aber
ja.
auch dort dieses Gefühl, es geht wohin. Es verändert sich was. Irgendwas bewegt sich in was Gutes und wir lassen
Ja.
dunkle Zeiten hinter uns und helle
Ja, das
Zeiten
sieht man ja auch
kommen.
in dem Albumcover da mit diesen Wolken und die Sonne, die dann so durchscheint.
Genau,
Ja,
genau, es gibt das Albumcover, das ist das mit dem Labyrinth. Und da gibt es
Genau.
das, die Singlecover, das ist das mit dem Auto, was in den Horizont
Genau.
reinfährt. Genau, und da, Justin, das hast du völlig richtig beobachtet. Es ist eigentlich ein durchweg positiv hell gestimmtes Album. Es gibt vielleicht das zweite Stück Fragments, das hat ein bisschen einen etwas düsteren Touch, aber da ist trotzdem immer irgendwie in all dem, was ich tue, will ich immer so einen Funken Hoffnung ausdrücken. Und ja, und ich benutze jetzt im Vergleich zu vielen anderen Bands des Genres, die so halt so im Prog und Metal und Rock, Heavy Rock Bereich unterwegs sind, benutze ich sehr viel Dur, sehr viel melodische Ansätze. Ja, da ist eine grundpositive Stimmung in dieser Musik drin, eine positive Energie. Ich will die Leute irgendwie anheizen, motivieren, inspirieren und nicht runterziehen.
Ja, das
Das
hast du auch definitiv gemacht damit.
geht man mit dem Album auch gut mit.
Ja.
Auch wenn
Gut,
die
wa?
Texte teilweise, zum Beispiel hast du einen Text wie Left Inside, der Text ist ja, da geht es ja um so Angststörungen und Selbstzweifel und solche Geschichten. Der Text ist zunächst mal relativ düster, aber die Musik ist eigentlich, konterkariert das eigentlich. Beziehungsweise ist auch da im Text wieder dann gegen Ende kommt der Umkehrschluss zum Positiven wiederum
Ja,
rein.
lass uns
Also,
später auch nochmal
ja,
über die
genau.
Lyrics gerne
Genau.
sprechen, dann, was
Ja,
da so
wenn wir
in
über die
deinem
einzelnen
Kopf,
Songs reden,
ja.
ja. Du hast es vorhin schon erwähnt, dass viel Zeit vergangen ist zwischen dem Veröffentlichungstermin und auch den, ich sag mal, den ersten Draftings, den ersten Prozessen, wo du es geschrieben hast. Ich glaube, das erste Mal habe ich was von deinem Album gehört. Da war ich beim lieben Nico Schliemann 2018 oder so.
Ja.
Da hat er mir
Da
mein
hatte er schon
Snippet
Something New
gezeigt.
vollständig in den Händen.
Ja,
Ach,
da hat.
krass, ja.
Und das heißt, es ist viel Zeit dazwischen vergangen. Erzähl doch mal so ein bisschen die Geschichte hinter dem Album, hinter dem Schreibprozess. Was da, ja, einfach nur, auch warum es so lange gedauert hat. Genau.
Ja, ich bin nicht böse, dass es so lange gedauert hat. Hatte gute Gründe. Also erstmal habe ich ja irgendwann 2016 angefangen zu singen, habe dann mit der Martin Miller Session Band angefangen, habe mich dann mehr als Frontmann und Sänger in einer Band präsentiert. Und das war sozusagen, die Session Band war so ein bisschen die Idee, dass ich mich als Sänger ausprobieren kann innerhalb einer Band. Das war für mich ein Lernprozess. Dass das natürlich so erfolgreich wird, das hatte keiner auf dem Schirm, ne? Und das habe ich dann halt immer weitergemacht. Aber eigentlich war es für mich erstmal ein Spielplatz zum Üben. Und dann habe ich 2 Jahre, 2,5 Jahre lang gesungen. Und dann habe ich halt mal versucht, eigene Musik mit Gesang zu schreiben. Das waren dann die ersten Gehversuche in 2018, so Mitte 2018. Und dann kam sozusagen die allererste Idee, die ich für dieses Album hatte, die ich geschrieben habe, war das Intro von Left Inside. Ich habe da diesen, ich habe da so einen disco-esken Drum Groove programmiert. Das passiert bei mir ganz oft, dass ich mit einem Drumbeat anfange, dass ich mir ein Tempo suche und einen Groove und dazu eine Idee fasse. Fällt mir viel leichter, was zu finden, wenn irgendwie schon ein Beat läuft. Genau. Und dann war buchstäblich, ich schwöre, ich habe die Gitarre in die Hand genommen. Das allererste, was ich gespielt habe, war dieses.
Geil.
Okay, geil.
Ah, guck.
Genau dieses Ding, genau dieses Motiv. Und dann habe ich die Idee weiter ausgebaut und dann habe ich mal drüber gesungen und mal geschaut, wie sich das angefühlt hat. Und es hat großen Spaß gemacht. Mein Gesang war damals noch nicht sehr gut, aber das tut ja nichts zur Sache. Ich habe auf jeden Fall erstmal experimentiert. Und dann bin ich, habe ich mal Marius, meinen Tastenmann, einen Besuch abgestattet im Studio. Wir hatten alle seine Keyboards aufgebaut und so ein paar Ideen gesammelt. Er hat ein paar Overdubs für meine Left
Ah,
Inside-Geschichte
da wollten wir auch
gemacht.
noch fragen, genau.
Genau,
Mal
er hat ein paar
gleich.
Overdubs dafür gemacht, so. Und dann habe ich mich halt mal hingesetzt und habe gesagt, ich habe hier diesen Akkord, wenn ich einen Dur-Dreiklang nehme und also in der zweiten Umkehrung und ich bewege den Grundton einen Schritt nach oben und die Terz einen Schritt nach oben und führe sie dann zurück. Also quasi eigentlich fast wie ein D-Dur, aber das G bleibt liegen. Das ist so ein Klavierding, so wenn man auf dem Klavier so Sachen ausharmonisiert. Ich will unbedingt irgendwas mit diesem Akkord schreiben. Ich finde, der klingt so schön. Und dann habe ich halt angefangen, dort auch wieder ein Drumbeat programmiert, erstmal ein Tempo gesucht, dann habe ich angefangen, mit diesem Akkord rumzujammen. Und dann ist halt in Marius Studio dieses Main Riff für Something New entstanden. Und das war dann auch, das war so eine Ideenfindungssession, die wir da gemacht hatten, weil wir hatten alle Keyboards am Start und es war irgendwie cool, alle Sounds irgendwie gleich zu finden. Und mit diesem Hauptriff bin ich dann nach Hause und habe den Song drumherum geschrieben. Das war dann der erste Song, den ich fertiggestellt hatte. Und das hat so, ja, 3, 4 Wochen gedauert. Und dann hatte ich Something New. Also Something New existiert tatsächlich seit August 2018 in seiner vollständigen Form.
Krass.
Nicht fertig aufgenommen, aber wirklich in dem exakt diesem Arrangement, in dem es dann entstanden ist. Mit Demo-Texten. Also ich bin so herangegangen, ich habe mir tatsächlich irgendwelche Plugin-Newsletter oder sowas aufgemacht. Ne?
Ja,
Ja,
stimmt.
das
Ich
hast du
erinnere
hier in
mich
dem
dran. Ja,
Podcast auch schon mal irgendwo
genau.
erzählt. Ja, ich
Und hab
erinnere
dann,
mich.
da war
Geil.
dann, das ist viel, ich bin schon erkältet, aber
Ja, ich auch.
der Text von. Der Text von Something New geht dann: Deep within me, there's a fire waiting for a spark to reignite. Und dann was? Und der Demo-Text war: Learn how to create lo-fi warmth and blah blah analog vibes in your DAW. Irgendwie sowas.
Aber ist es nicht unheimlich schwer, dann, wenn du vorher diesen Text
Ja.
gesungen hast, dann deinen eigenen Text zu singen?
Ja.
Ist es nicht schwer dann?
Ich fand es
Oder?
extrem hilfreich, denn
Ah, okay.
als wir dann die Texte geschrieben haben, also ich hab meinen Gesangslehrer, der Zach Ansley, den habe ich auch als Co-Lyric-Writer an Bord geholt. Aus dem einfachen, ich will erstens mal jemand,
Native
der
Speaker, ne?
Native Speaker, ganz wichtig. Ich finde, bei deutschen Bands ist es ganz oft so, dass man das Deutschsein so ein bisschen aus den Texten raushört. Diesen Anstrich wollte ich ganz dringend, nicht böse gemeint, aber ich
Nein,
wollte
aber
ihn
es
für meine
ist
Musik vermeiden.
ja.
Genau, und er ist auch ein Sänger und er weiß, was sich gut singen lässt. Das sind so diese Dinge, ne? Das wollte ich mir als Talent mit an Bord holen. Und da war es sozusagen sehr hilfreich. Erstens standen die Melodien schon. Es standen die Menge an Silben, die in der Melodie drin sind, und es
Stimmt.
standen teilweise die Vokale. Also ich habe dann ja gesagt, ja, diese Phrase endet auf O. Das müssen wir so beibehalten. Dann haben wir das Pferd sozusagen von hinten aufgezogen und gesagt, gut, wir brauchen jetzt eine Line, die aus 8 Silben besteht und auf O endet. Und
Oh,
das war
das.
total spannend. Das ist ähnlich wie der Drum Groove, den du dir erstmal platzierst. Wenn du erstmal einen Groove und ein Tempo hast, dann hast du ganz viele Ideen, ganz viele schlechte Ideen schon mal rausgeschmissen.
Ja.
Ja.
Ja, das stimmt.
Und
Das ist
das
mal
ist
eine
mit dem Text
Basis.
ähnlich. Das hat mir wahnsinnig geholfen. Ich werde das in Zukunft weiterhin so machen. Mittlerweile mache ich so, jetzt arbeite ich an Album Nummer 3 schon. Mittlerweile mache ich so, habe ich ein bisschen Erfahrung im Text. Mittlerweile habe ich tatsächlich echte Drafts wo schon auch der lyrische Inhalt mehr verbaut ist und so, wo dann nur noch ein bisschen feingetuned werden muss. Also da ist noch ein bisschen weniger Nonsense. Aber ja, genau. Aber die Lyrics für dieses Album sind aus reinem Nonsens heraus entstanden. Ja. Und der Klang der Lyrics war wichtiger als die tatsächliche
Verstehe.
Wortwahl.
Okay, das würde
Ist
mich
auch
auch
eine
mal
gute
interessieren.
Herangehensweise, ne? Interessant, ja.
Würde mich
Und
nämlich
das
auch
geht vielen so. Das sagt auch John Anderson von Yes so, das sagt Ian Gillan von Deep Purple, dass es
Oh,
so ist.
okay.
Das sagt Neil Morse. Ich finde tatsächlich, weil gerade Gesang ist, ist ja ein musikalisches Medium, dass der Klang und die Singbarkeit, die Sanglichkeit eines Textes mindestens genauso, wenn nicht wichtiger ist als die als die präzise Wortwahl.
Es würde mich interessieren, was für dich auch vielleicht zuerst da war. War zuerst für dich da schon das inhaltliche Konzept von einem Song, lyrisch gesehen, so, ah, ich würde gerne über das und das Thema reden oder über die und die Emotion, oder kam das im Prozess des Lyrics schreiben, sodass du dann mehr und mehr gemerkt hast, ah, hier möchte ich die Lyrics in die und die Geschichte verpacken oder dort und dorthin erzählen.
Das kam im Laufe des Songwritings, also im Laufe des Ausarbeitens der Instrumentalparts tatsächlich. Ich brauche dann tatsächlich, ich lasse mich gerne mal von dem Song selber inspirieren. Ich kreiere irgendeinen Vibe und dann spricht dieser Vibe zu mir und der drückt mich in eine gewisse textliche Richtung, inhaltliche Richtung. Also ich hatte dann schon sehr konkrete Vorstellungen, worum es in den Texten gehen sollte, wenn auch ich natürlich die Worte noch nicht gewählt hatte. Aber
Ja gut, aber der
das,
Gedankenprozess war
worum es so
da.
gehen, so dieses große Konzept, um dem es in diesem Album geht, also dieses sich versuchen neu zu erfinden, auf die Schnauze fallen, wieder aufstehen, rinse and repeat, diesen Zyklus, den ich damit mehr oder weniger beschreibe, das war mir schon relativ früh bewusst, dass es darum geht. Es geht auch zum Beispiel in diesem Album ganz wenig so um weltliche und externe Dinge. Also ich halte mich völlig aus irgendwelchen politischen Fragen und gesellschaftlichen Fragen raus. Eigentlich, deswegen heißt das Album ja auch Maze of My Mind. Es geht eigentlich komplett um die Introspektive und um das Innenleben eines Individuums.
Sehr interessant, ja. Und dann, ich meine, du hast ja jetzt erzählt, ein Song, das hat dann so seine 3, 4 Wochen gedauert. Jetzt, wenn man das jetzt pro Song sehen würde, wäre ja das Album in einem Jahr fertig.
Ja, das
Aber
wäre
war es
schön,
dann
wenn es so
nicht.
laufen würde,
Genau, also, genau, jetzt sind wir schon wieder abgedriftet. Genau, die Geschichte geht weiter. Ich hatte dann so ab März 2019 hatte ich 5 Stücke fertig. Es waren aber nicht die 5, die auf dem Album gelandet sind. Da war noch dieses Instrumentalstück dabei. Damit bin ich dann in ein Studio gegangen, mit einem Schlagzeuger. Den erwähne ich jetzt nicht, aber das ist eine Geschichte, die mich, glaube ich, sehr gut als Menschen charakterisiert. Ich habe sehr viel Geld da rein investiert. Und ich habe nicht die Drumtracks daraus bekommen, die ich gern gehabt hätte. Es hat mir am Ende nicht getaugt, es hat nicht meine Vision widergespiegelt. Und dann habe ich das ganze Geld in die Tonne getreten. Und ich habe lange an den Drumtracks rumgedoktert und versucht, irgendwie was draus zu machen. Aber es ist nicht, es ist am Ende so ein, wie soll man sagen, es war am Ende so eine Collage, dass es sich absolut nicht mehr richtig angefühlt hat. Dann habe ich das alles in die Tonne getreten und hab dann meinen Freund Sebastian Lanzer angerufen. Der hat sich einen Monat lang vorbereitet auf die Stücke und hat sie dann bin ich nach Salzburg gefahren, haben wir dort gemeinsam aufgenommen. Er hat es tierisch runtergerockt. Das war dann allerdings schon August 2019. Dann in der Zwischenzeit hatte ich dann auch immer wieder mit meinem lieben Freund Benny Jude am Bass schon die Sachen aufgenommen. Ich bin auch zu jeder Session, das war mir auch ganz wichtig. Ich glaube, ich bin bis auf einen Keyboard-Track war ich zu jeder Session
Ah,
anwesend
das ist
und
gut.
habe
Ja,
diese Sachen
das ist sehr
aufgenommen.
gut.
Ich will da wirklich im Raum sein und meinen Input geben. Denn ich für meine eigene Musik, bei der Session-Band lasse ich jeden machen, was er will. Ist mir völlig Rille, wer da was spielt. Aber bei
Aber
meiner
klar, du
eigenen
hast eine
Musik,
Vision für deine eigene Musik, ne? Darum geht's.
korrekt, bei meiner eigenen Musik bin ich sehr konkret unterwegs und da lasse ich relativ wenig Spielraum. Der Trick ist es, sich die Spieler zu suchen, die von Natur aus schon so spielen, wie man möchte.
Ja,
Ja, absolut.
das heißt, die haben durchaus auch Ideen reingebracht, aber du warst dann die letzte Person, die auch vielleicht gesagt hat, nee, wir machen das so, wie ich mir das vorstelle, oder gab es auch die Momente, wo du gesagt hast, hey, ja, stimmt, das ist eine geile Idee, das würde ich gerne so nehmen.
Natürlich, natürlich. Gerade was so Fills angeht, das sind ganz viele Bass-Fills und Drum-Fills auf der Platte, wo ich mir sage, es ist mir jetzt nicht so wichtig, ob du ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba spielst oder ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Solange du irgendwas in der Richtung spielst, wie ich es mir gedacht hatte, okay, ist mir das egal. Aber zum Beispiel, selbst dieses, da gibt es in dem Stück Web of Lies, gibt es so ein kleines Keyboard-Solo, ne? Selbst das habe ich Note für Note geschrieben.
Echt? Ach so,
Ach,
krass.
krass,
Ach
okay.
was.
Da wollte ich nämlich fragen, ob du vielleicht auch selber teilweise gespielt hast, weil du bist
Ja,
ja.
habe ich.
Ah, sehr gut, cool, ja,
Ich
das
habe
ist schön.
naja, ich bin kein sonderlich guter Pianist. Ich muss das dann halt Take für Take für Take
zusammenbauen. Ist ja egal.
Aber, genau, ich hab halt die ganzen Programmierungen gemacht, die ganzen Sachen, die programmiert sind, solche Arpeggiatoren und Loops und solche Geschichten sind ziemlich viel auf dem Album versteckt.
Wollte ich gerade sagen, das ist sehr aufgefallen. Ne? Ja, finde ich gut. Ja.
Und alles das, was so gespielt klingt, hat Marius gespielt.
Okay.
Alles das, was so eine klassische Performance-Geschichte ist und alles, was so in diese Programmierecke geht und Sound-Design-Ecke ist von mir.
Das heißt, es ist auch eine Mischung aus, ich meine, man kennt ja jetzt auch aus deinen Videos den Marius mit seinen ganz vielen Keyboards. Das heißt, es ist auch eine Mischung aus den analogen Kram von Marius, aber auch VST-Plugins, die du dann benutzt hast für Synthes und so. Ach, cool.
Genau. Mittlerweile bin ich ja, das ist jetzt wieder, jetzt sind wir schon wieder bei Album Nummer 3, mittlerweile habe ich mir selber einige analoge Babys zugelegt, mit denen ich arbeite. Also ich übernehme tatsächlich in diesem, was diese Synthi-Produktion und Sounddesign angeht, übernehme ich immer mehr Verantwortung bei meinen eigenen Sachen. Mhm. Weil ich da auch wiederum ziemlich konkrete Vorstellungen habe, wie es klingen soll. Aber cool. Ich bin natürlich Marius, das muss ich jetzt mal an dieser Stelle sagen. Der Marius hat mich natürlich geprägt. Wir kennen uns seit 2002 möchte ich sagen.
Ui.
Also seit 21
Jahren. Das sind schon
Jährchen, ja. Ja, seit 21 Jahren und ich habe halt immer mitbekommen, wie er konstant sein Rig geupdatet hat und auch seine Soundvorstellung entwickelt hat. Und er hat mich dann auch darin eigentlich gelehrt, was ein guter Synthi-Sound ist und was ein schlechter Synthi-Sound ist. Was ist modern, was ist archaisch? Wo kommen die her? Was gibt. Also ich packe nicht einfach nur irgendeinen Synthi-Sound drauf. Wenn ich einen Synthi-Sound benutze, weiß ich auch, wo der herkommt und was für eine Tradition der hat. Oder wenn ich eine Orgel verwende oder ein Rhodes oder
was auch immer. Das ist cool. Ja. Reden wir doch mal ganz kurz generell über das letztendliche Personal, was auf dem Album mit dabei ist. Das heißt, am Bass hast du schon gesagt, dass Benny, ich darf sie nicht immer wieder verwechseln, Jung oder Jut? Jut. Benny Jung war Gitarrist von Helene Fischer. Ja. Schlagzeug ist dann jetzt Sebastian Lanzer letzten Endes auch.
Ja.
Sehr, sehr geil. Einer meiner Lieblingsschlagzeuger. Keyboards bist dann du und der Marius und der Rest ist dann alles von dir. Und
der Rest ist von mir, genau.
Okay. Also jetzt auch kein Album, wo irgendwie Gast-Soli vorkommen oder alles der Martin.
Ich bin kein großer Freund von Gast-Soli, das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Weil, stopp. Zurück. Ich bin kein großer Freund von Gitarren-Gast-Soli auf Gitarrenalben. Mhm. Weil ich der Meinung bin, dass die nichts Neues zur Musik hinzufügen, was der
Original-Gitarrist
nicht ohnehin schon beitragen könnte.
Ja.
Ich verstehe nicht, warum ich jetzt irgendjemanden für ein Gitarrensolo engagieren soll, wenn ich das auch selbst spielen kann.
Ja, so Quatsch.
Ja, es wird oft benutzt, um halt jemand vielleicht größeren und dann mit dem Namen so ein bisschen auch das Produkt zu pushen.
Ja, aber ich finde auf dieser Platte. Ich mag das auch generell nicht so, wenn man so dritt. Also das heißt, schließt nicht aus, dass ich das mal mache. Weil jetzt kann man dieses Interview dann in 5 Jahren rausholen. Das schließt nicht aus, dass ich das mal mache, aber ich mag es generell eigentlich mit meinen Kumpels zusammenzuarbeiten und nicht mit großen Namen. Also nicht, dass meine Kumpels nicht große Namen sind, aber ich mag, wenn ich einen persönlichen Bezug zu den Menschen habe, mit denen ich Musik mache.
Klar, du teilst ja Intimität mit ihm. Ne?
Das ist eine Musik. Form von Intimität, ja. Musik ist Gefühl und du tauschst da deine Gefühle aus. Und das stimmt. Das macht man sich auf eine gewisse Art und Weise emotional nackig. Ne?
Hast du auch vorhin schon erwähnt, und das fand ich auch sehr schön, wie du erzählt hast, dass du zu Marius gefahren seid und ihr habt dann so die ersten Ideen gesammelt. Das klingt auch wieder sehr stark nach Freunde, die sich im Proberaum treffen, um Musik zu schreiben. Ein Gefühl, und da haben wir schon oft hier im Podcast auch drüber gesprochen, was man tatsächlich im Laufe des Profimusikerwerdens schnell verliert.
Gerade wenn du Sideman bist oder so.
Dieser Spirit von, hey, wir treffen uns jetzt einfach und wir schreiben jetzt einfach mal was drauf los, gibt's halt echt im Profibereich ganz, ganz
selten. Nee, da kocht jeder sein eigenes Süppchen.
Genau, und dann.
Und das war auch ein Großteil von diesem Album, gab halt wirklich diese zwei, drei Sessions bei Marius, wo wir halt Keyboards gemacht haben, da ist dann auch mal eine originale Idee geflossen oder so. Mhm. Aber der Großteil, also die ganze Planungsphase ist natürlich bei mir im Heimstudio entstanden. Ist
ja. Ja.
Aber man braucht es auch in gewisser Weise, ne? Gerade wenn du ein Konzept verfolgst. Ne? Ansonsten zu viele Köche verderben die Suppe.
Ich glaube nicht, dass sich diese Musik gut im Proberaum schreiben lässt. Mhm. Weil da steckt so viel, da ist so viel Nachdenken involviert. Und du kannst auch viele dieser Parts kriegst du auch nicht so aus dem Stand so zusammengebaut, dass du sie als Band gleich
Ja,
verwirklichen
ja.
kannst oder so. Da muss man sich halt hinsetzen und die Sachen wirklich ausplanen und das ist, es steht eher am Reißbrett.
Jetzt ist das ja das instrumentale Personal, worüber wir gesprochen haben. Wie ist das denn beim Soundpersonal? Gemixt und gemastert hast es du?
Produziert, gemixt, gemastert, alles ich. Ja.
Geil.
Das, also, weil das muss man auch sagen, das ist halt auch ein
Das
Album,
sounds
was
mega.
Sehr, sehr gut
sehr
lang für
gut
eine Platte.
klingt. Ja. Das würde mich mal interessieren, wie da so auch ganz kurz einmal dein Werdegang im Mixing war. Wie hast du dir das eigentlich dann so drauf geschafft, das auch so auf einem professionellen Niveau dann abliefern zu können?
Ja, gibt's auch wieder so ein paar Meilensteine. Also der erste Meilenstein war, dass mir damals mein Vater auf irgendeiner CD-ROM aus irgendeinem PC-Magazin eine Demo von Cakewalk mitgebracht hat oder so. Sonar 1 oder so. Dann habe ich halt angefangen, damit ein bisschen rumzudaddeln auf ganz horrendem Niveau. Das war Meilenstein Nummer 1, würde ich mal sagen. Meilenstein Nummer 2 war, dass ich mein erstes Soloalbum gemacht hatte und ich war zu der Zeit noch nicht so lange aus dem Studium raus und völlig pleite und ich hätte mir nie im Leben einen Mixing-Engineer leisten können, da habe ich es halt selbst gemacht.
Na, krass.
Das Album klingt auch furchtbar, aber hey, das ist ein Meilenstein. Und gerade
Okay.
wenn das jetzt mit der neuen Platte vergleicht, so alter Schwede. Aber
Aber
dann
gut, das
der
ist auch ein
nächste.
Lernprozess, ist auch gut
Ja,
so.
ja,
Ja,
ja.
natürlich, das
Entwicklung.
akzeptiere ich vollkommen, dass ich akzeptiere, dass das so ist. Ich finde das gut. Ich finde das gut, dass man die Entwicklung hat. Ich würde das niemals leugnen, dass es so ist. Dann der nächste Meilenstein war, glaube ich, ja, war die Sessionband. Dann habe ich halt auch angefangen, die Sessionband zu mixen, mich dauernd gemixt, ne? Ständig Sachen veröffentlicht, die auch gemixt waren und so.
Das
Und
ist
irgendwann
quasi
habe
geübt, ne, das
ich
Mischen,
das
Mixen.
ständig geübt, genau, ständig geübt und mich ständig informiert und mein Equipment erneuert und ausprobiert und gemacht und dann an all diese Dinge halt Gesang, Gitarre, Mixen, produzieren, Songs schreiben, Lyrics schreiben, die finden dann halt, kulminieren dann halt in diesem einen Punkt, der am 31. März diesen Jahres.
Geil.
Nicht mehr lange.
Ja, das ist eigentlich Material auch für eine weitere Folge, die wir mal schon immer mal machen wollten. Vielleicht wärst du auch ein guter Gast für, nämlich wie lernt man eigentlich Mixing und wie geht man da eigentlich am besten vor? War schon immer etwas, worüber wir
Kann
mal
ich
eine
sicher einen
Folge
guten
machen
Input
wollten.
geben, weil ich es
Ja,
halt aus der
bestimmt
Warte
interessant.
des
Genau.
Solo-Gitarristen herausgelernt habe. Ne?
Ja, das würde uns mal sehr interessieren. Das halten wir uns mal in der Hinterhand.
Das ist gerade Mixen ist so wie ein Instrument spielen. Ne? Du musst
Ich
da
liebe das.
einfach. Ja.
Ich kann das auch nicht aus der Hand geben. Ich bin ja so vom Naturell her ein absoluter Kontrollfreak, wie wir hier schon mehrfach etabliert haben. Aber ich kann, das ist ein zu krasser musikalischer Eingriff, als dass ich das aus
Ja.
der Hand geben könnte.
Ja.
Ich kann es nicht. Tut mir, ich kann auch niemanden anderen mastern lassen. Es tut mir so aufrichtig leid. Ich habe ein paar Leuten die Sachen geschickt und mir einen Song mastern lassen. Und ich bin immer wieder zu meinem
Ja,
Originalmaster
gerade wenn du
zurückgekommen.
deine Vision hast, die Leute können nicht in deinen Kopf gucken.
Die
Das geht
Vision ist
einfach
5 Jahre
nicht.
gewachsen. Und ich
Ja.
sage auch, für die meisten Leute ist es wahrscheinlich gut, wenn sie sich jemanden von außen reinholen, der eine neue Perspektive liefert.
Ja.
Aber für mich ist diese Vision, der Prozess von 2018 bis jetzt, der ist 5 Jahre gewachsen. Da kann nicht am Ende jemand mit einem Dampfhammer nochmal kommen und darüber walzen.
Nee,
Das kann ich
nee.
emotional nicht verantworten.
Also es ist ganz schön, wie der Fabian das vorhin gesagt hat. Das ist wahrscheinlich wirklich wie ein Instrument. Und
Ja,
wenn du halt eben, ich sag mal, dieses Instrument beherrschst, dann weißt du auch, was du willst. Du kannst es auch in dir selber kommunizieren. Und ich glaube, das ist halt gut für Leute wie jetzt ich, die halt eben dieses Instrument nicht beherrschen und dann auch nicht wirklich wissen, was sie wollen oder was sie verändert haben wollen. Dann macht eine externe Person ja auch sehr, sehr viel Sinn. Das ist, wie du gesagt hast, wenn du halt selber deine Gitarrenparts auch spielen könntest, warum jemand anderes tun, wenn du selber auch weißt, wie es geht, so. Okay, aber gehen wir mal zum Recording-Prozess auch von gitarristischer Seite rein. Wir sind hier im Gitarren-Podcast, da muss man
Ab
jetzt
und
auch
zu muss
mal
mal so ein bisschen
ein
Gitarre
bisschen über Gitarre sprechen.
fließen.
So, ist ja schon Gitarre-Album auch,
Ist hier auch
ne?
viel Gitarre drauf auf
Oh
dem Album.
ja.
Dann zeigen mal hier die Standardfragen. Welcher Amp hast du denn benutzt auf dem Album? Schnuckelchen.
Ja, also der Main Amp ist ein Laney IRT Studio. Den benutze ich seit Gott, seit Menschengedenken. Ist einfach ein saugeiler High-Gain-Amp. Also das meiste, was so High-Gain ist der IRT Studio. Gerade was so die Lead-Gitarren angeht, aber ein Mods-Amp.
Auch ein sehr, sehr schöner Sound auch, ne? Also der
Ja,
Lead-Sound
danke.
generell sehr knackig, sehr
Ja,
prägnant.
ja,
Auch
ja,
nicht zu so effektgeschwängert, das finde ich ganz geil, ist sehr dezent. Genau,
ich
richtig.
pack nur Reverb und Delays auf.
Ja, habe ich mir gedacht, genau.
Ja. Genau. Ich mag den puren Sound der Gitarre. So, so mit Chorus arbeiten ist irgendwie nicht so mein Ding.
Ja.
Das heißt und jetzt auch nichts gereampt, sondern einfach über den rein und aufgenommen und fertig.
Diese ganzen Sachen, die ich mit dem gespielt habe, sind nicht gereampt. Es gibt aber ein paar gereampte Sachen tatsächlich. Es gibt ein paar der heavier Gitarren, da habe ich zum Beispiel ein Neural DSP 14 NTS
Plugin. Wollte ich gerade fragen, das sind so ein paar, die sind richtig.
So die ganz harten, ja. Zum Beispiel so die ganz heavy Gitarren in Left Inside und solche Geschichten. Das ist dann Neural. Ich habe auch gegen Ende dann der Produktion so ein Synergy Amp bekommen. Und habe damit noch ein paar Sachen gemacht. Es ist tatsächlich auch so, wenn du die Rhythmusgitarren anhörst, es ist ja oft so, dass du bei Heavy Rock und Metal Platten einen Lead Sound, einen Rhythmusgitarren Sound und einen Clean Sound oder sowas hast. Und tatsächlich gibt es auf dieser Platte nicht den einen Rhythmus Sound.
Okay. Also es gibt den einen Lead-Sound.
Es gibt den einen Lead-Sound, ja.
Wollte ich gerade sagen, man hört dich sofort raus, immer. Aber es hat auch nichts nur mit dem Sound zu tun, das hat Spielweise auch, natürlich.
Hoffe ich zumindest.
Ja, ist so.
Aber was so die Rhythmus-Gitarren-Sounds, hab ich den IRT Studio benutzt, habe ich die Plugins benutzt, habe ich den Synergy benutzt, da hab ich mir ganz viel Spielraum gelassen. Und teilweise ist es auch so, dass ich von einem zum nächsten Part, zum Beispiel in dem Song Compass, da gibt es dann den einen Refrain, wo dann die Heavy-Gitarren langsam reinkommen, die sind aber erst ein bisschen milder, da habe ich was anderes benutzt. Da benutze ich einen anderen Sound bei der Wiederholung des Refrains oder solche Geschichten. Da habe ich mir, also was die Rhythmus-Gitarren Arbeit angeht, habe ich mir sehr viel Variabilität gelassen im Sound, weil das auch mit den vielen verschiedenen Synthes einhergeht.
Das wollte ich gerade fragen, weil das ist nämlich auch schwierig teilweise, ne? Je nachdem, was für Plugins oder beziehungsweise was für Synthesizer du da willst, passt der Gitarrensound jetzt dazu, ne? Matcht das nicht und...
Bei den ganzen Synthes dachte ich mir auch jetzt gestern beim Hören, das muss ja vom Mischen auch echt
ist eine Herausforderung sein,
weil Synthes, ich probiere mich da auch aktuell so ein bisschen rum für meinen YouTube-Kram, um dort das ein bisschen aufs nächste Level auch zu bringen. Und gerade Synthes zu mischen ist ja der Horror, das haut dir ja alle Frequenzen weg. So, die sind ja überall quasi.
Oh. Ja. Da muss man dann oftmals zum Beispiel die Gitarre ein bisschen dünner machen, als sie das eigentlich sein würde.
Ja, wenn du die ja nackt hören würdest, ne?
Dreierbesetzung spielen oder so.
Ja. Gab es denn beim Recording-Prozess so ganz besondere Hürden, an die du dich noch erinnern kannst? So diese Momente, wo du dir gedacht hast, oh Scheiße, was soll ich denn da jetzt? Oder wie funktioniert das denn jetzt, wo du wirklich kurz vorm Verzweifeln warst? Gab es da sowas?
Also meinst du auf der Gitarre?
Nur generell.
Generell.
Okay, also auf der Gitarre weiß ich eigentlich genau, was ich tue. Ich muss ehrlich sagen, so einen Song habe ich an einem Tag eingespielt, während ich ihn schreibe. Mal prinzipiell, okay. Für mich ist Writing, Recording und Mixing ein Prozess. Ich habe keine verschiedenen Projekte dafür. Ich mache das alles in einem Projekt.
Ja.
Und wenn ich einen Part geschrieben habe, dann nehme ich den sofort auf. Und in 99% der Fälle bleibt das der finale Take.
Cool.
Und ich schreibe die Stücke immer chronologisch. Oder was heißt immer? 90% der Zeit schreibe ich sie chronologisch. Das heißt, der Part, den man zuerst hört, wird meistens zuerst geschrieben. Dann kommt der nächste Part. Manchmal habe ich natürlich eine Intro-Idee oder eine Refrain-Idee, die wird dann anders verbaut. Aber ich gehe normalerweise häppchenweise vor. Ich packe ein Häppchen an Häppchen. Und auf der Gitarre weiß ich ehrlich gesagt so genau, was ich tue. Da gab es eigentlich keine Herausforderung. Da kann ich gut abliefern. Ne? Die Herausforderungen waren eher im Bereich Gesang, weil ich ja noch nie auf einem eigenen Song gesungen habe. Und es war ja auch so, und auch einer der Gründe, warum übrigens das Album so lang gedauert hat, ist, weil ich dann Ende 2019 den Gesangslehrer gewechselt habe und komplett meine Stimmtechnik umgelernt habe.
War das der Gesangslehrer, von dem du vorhin gesprochen hast, mit dem du auch die Lyrics gemacht hast, oder genau. War das der Neue dann?
Das ist der,
auf das den ist ich der dann Neue, gewechselt habe.
Das ist der Neue, genau. Der, mit dem ich auch die Lyrics gemacht habe. Und Gott sei Dank, dass das passiert ist, weil mein Gesangssound hat sich dadurch massiv, massiv verbessert. Und das hat das Album nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben, auf jeden Fall. Cool. Und insofern habe ich da dann haben wir 2020 und 2021 immer so kleckerweise die Lyrics geschrieben. Und die habe ich dann immer gleich auch aufgenommen. Und genau, das
ja,
hast das du den, sich einfach. Ja. Und ich habe natürlich auch nebenbei die Session Band noch am Laufen gehabt. Ne? Das ist
ja, ja.
unterschätzen. Ja.
Hast du Vocals auch zu Hause aufgenommen dann?
Vermutlich. Ja, ich habe mir einen Raum gemietet in Leipzig, in dem habe ich das teilweise gemacht und dann habe ich auch irgendwann mir eine Vokalkabine zu Hause zugelegt.
Ach geil, cool.
So richtig also gebaut.
Ungestört oder, zu jeder Zeit.
Oder so eine ISO-Box oder wie die heißen, diese Boxen, die man
Ich habe eine Vicoustic Vicbooth.
Ah, okay. Mhm.
Genau. Geil. Nice.
Das macht Spaß, in den vierten Stock zu schleppen, das sage ich.
Herausforderung, definitiv.
So ein 300 Kilo Oschi.
Ach du Scheiße. Eieiei. Wie war das denn bei den Gitarren? Ich meine, man kann es vermuten, du hast wahrscheinlich deine Signature-Instrumente gespielt. Oder hast du da auch irgendwelche Exoten dabei gehabt? Oder wie war das so gitarrentechnisch? Was ist da am Start?
Nee, auf dieser Gitarre ist eigentlich alles MM1 und
die 7-Seiter-Version
und MM7. Mhm. Und ein paar Geschichten habe ich dann nochmal, als ich dann irgendwann diese Evertune-Gitarren bekommen habe, habe ich dann so ein paar Rhythmusparts nochmal aufgenommen und die ein bisschen verteilt mit diesem, halt mit diesem ultrastatischen Evertune-Sound. Mhm. Das tut aber nicht immer gut, muss man dazu sagen. Das nur manchmal. Manchmal ist es halt auch geil, wenn du dann irgendwie so einen Ton hast. Da, da,
ja,
halt,
da. Ja.
Hat halt diesen Vibe. Da, ne, diesen,
das fehlt, ja.
Das fehlt dann manchmal. Und da habe ich dann sozusagen selektiv noch ein bisschen mit dieser RGD 7 String, die ich zu Hause habe, mit Evertune ein bisschen nachpoliert, würde ich mal sagen. Mhm. Aber nur an den Stellen, wo es gut tut. Mhm. Genau, aber ansonsten ist alles MM1 und MM7. Cool. Hab das da ganz einfach gehalten. Jetzt kommen wir dann wieder zu Album 3, das wird dann ein anderer Podcast wahrscheinlich, aber zum Beispiel, ich habe ja jetzt auch diesen neuen Prototypen am Start von Ibanez. Mhm. Und auf den ganz neuen Sachen, die ich jetzt mache, sind jetzt auch ganz viele Single-Coil-Sounds zu hören. Nice. Die sind halt auf der jetzt gar nicht zu hören. Ne? Mhm. Also das ist aber, das finde ich aber cool, weil das markiert dann irgendwie immer so eine
Kreativität. Das zeigt eine neue Seite auch dann, genau. Das ist cool, ja.
Das stimmt, cool.
Sehr nice.
Gut, ich gehe kurz hier unser Frageblock nochmal durch, bevor wir weitergehen, kurz nochmal zu hören, was gibt es eigentlich noch für... Genau, wenn wir jetzt, das Album ist jetzt fertig, ist jetzt in dem Moment, wo die Leute hier den Podcast hören, auch schon veröffentlicht worden. Wie sieht's denn jetzt aus, wie geht's denn jetzt weiter für dich? Kommen noch Musikvideos oder kamen vielleicht schon Musikvideos im Zeitpunkt, wo der Podcast hier veröffentlicht ist? Und dann auch natürlich die Frage, wie sieht das live aus mit dem Album?
Ja, okay. Ein zweites Musikvideo kommt am Tag der Veröffentlichung, also müsst ihr jetzt schon also anschauen können. Web of Lies heißt das.
Mhm. Ach cool.
Auch sehr cooles Video. Und ich plane auch, ehrlich gesagt, für jedes einzelne Musikstück ein Video zu machen.
Oh, ach, das geil. Ist cool. Das ist sehr gut. Cool.
Ja. Genau, das ist in der modernen Zeit mit einem guten YouTube-Kanal im Rücken ist das irgendwie das Naheliegendste. Mhm. Ich will diese Musik auch wirklich, ich habe so viel Zeit da reingesteckt, ich möchte auch irgendwie das Maximale daraus.
Ja, rausholen. Verständlich, ja.
Tour ist noch nicht geplant, weil jetzt erstmal die Session-Band im größeren Stile dann auf Tour geht.
Spielt ihr da Songs von dem Album?
Nein, das trenne ich strikt.
Das habe ich mir gedacht.
Okay. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Ist auch richtig so.
Wenn man jetzt auch die Kommentare so in den Videos liest, warum ist denn jetzt noch ein Android-Drummer? Ja, das müssen die Leute erst noch verstehen lernen, dass mein Originalprojekt und das Coverprojekt zwei komplett verschiedene Bands.
Und das schaffst du auch, genau damit schaffst du das auch. Weil wenn du jetzt da so hin und her und dann spiele ich mal da und dann hier und also für die Leute ist das dann schwierig. Ne? Die können das dann nicht selektieren. Was ist denn jetzt eigentlich die Band?
Ne? Ich will auch, das ist auch, glaube ich, unfair. Also wenn ich jetzt das nicht ankündigen würde und ich gehe dann auf Tour und dann kommen die Leute, ich spiele das Something New und die fragen sich, wo ist denn das verdammte Pink Floyd Medley?
Ja, klar, natürlich.
Krass. Nee, weil tatsächlich, ich hätte es jetzt andersrum gedacht. Ich meine, wir haben ja schon, Fabian und ich haben auch schon die Auftritts, die Sachen, die da jetzt kommen im Mai, haben wir auch schon im Blick und haben auch schon geplant, wo wir hingehen werden.
Jeden
Fall. Ich hätte jetzt tatsächlich auch gedacht, dass du Sachen vom Album spielst. Deswegen gut, dass du es da auch nochmal sagst, weil ich hätte die Trennung jetzt wirklich instinktiv tatsächlich nicht gehabt. Ich habe auch immer im Kopf
die Session-Band
und Martin Müller habe ich immer zusammengeführt.
Ja. Das ist auch nicht ganz ohne. Das ist eine Sache, mit der ich mich auch beschäftigen muss, wie ich das kommuniziere, wie ich das trenne, wie ich es zusammenführe. Mein Stand-Jetzt-Planung ist, dass es zwei komplett unterschiedliche Projekte für unterschiedliches Publikum ist.
Da muss ich ja nochmal fragen, wie ist das denn dann mit der Bass-Situation? Weil in dem Video von Something You, da werden wir auch gleich nochmal ein bisschen drüber reden, ist ja auch nicht der Basser zu hören, der auf dem Album ist. Da ist ja im Video mein guter Freund, der Linus. Ist der da auch geplant, noch weiter mitzumachen oder war das so eine Session-Sache fürs Video?
Lange Geschichte. Es hat auch damit zu tun, dass Benny sich mehr in Richtung Solokünstler denn als Sideman entwickeln wollte. Und will er damit sozusagen unterstreichen, dass er nicht als Sideman in Videos auftritt. In der Sessionband ist das ein bisschen was anderes, weil die Sessionband ist zwar mein Baby, aber irgendwie hat da jeder sein Spotlight, ne?
Ja, ist auch verständlich. Ich meine, du würdest ja jetzt auch nicht, wahrscheinlich auch nicht hingehen und für irgendein
Nee,
Pop-Act die
genau, ja. Würde ich
Leitgitarre
auch nicht
machen.
machen. Genau, das ist absolut korrekt.
Aber der Bandname sagt es ja auch, Session Band. Ne? Das spricht ja auch
Ist
so ein
so was
bisschen für sich,
anderes.
finde
Genau,
ich. Ne?
das ist ja das Konzept dahinter. Und ja, genau, Linus ist dann halt für die Touren oder für die Konzerte zuständig, wenn wir sie denn dann mal planen. Genau, und was so Alben angeht und so Studioaufnahmen, da halte ich mir ehrlich gesagt offen. Da sehe ich mich in keinster Form verpflichtet, irgendjemand spezifisch zu engagieren. Kann sein, dass auf der nächsten Platte ein komplett anderer Cast spielt. Weiß ich noch nicht. Habe ich mich nicht entschieden. Das kann ich erst beurteilen, wenn die Musik steht.
Wobei ich da dann auch mit einem bösen Blick auf dich gucken muss, wenn man mir den Linus jetzt live noch mehr wegnimmt, weil es ist so schwer mit dem Auftritte zu organisieren, weil da
Es
ja
ist ja noch
gerade
nichts
so viel
geplant.
gebucht wird. Ja, aber
Es ist ja nichts geplant.
noch einer, gegen den ich dann kämpfen muss, wenn ich irgendwie
Ja, da
versuche,
musst du
Return to
durch.
This End Auftritte zu organisieren. Das ist also.
Du machst das selber, ja?
Ich mache da halt, was Booking angeht, versuche ich das Management so ein bisschen zu übernehmen, jetzt in der letzten vergangenen Zeit. Und da habe ich schnell gemerkt, ach, in der Band zu sein, wo alle
Nicht
irgendwie
so einfach,
Profimusiker
ne?
sind und irgendwie alle auf Tour sind und ich aber nicht, das ist nicht so
Ja,
einfach.
rat mal, warum die erste Tour der Session Band aus 4 Terminen besteht.
Ja, weil
Wir
alle anderen
kriegen einfach nicht
unterwegs
mehr,
sind
wir
dann.
kriegen als
Ja,
Gruppe nicht mehr zusammen. Es ist einfach so. Und das müssen wir viel weiter vorausplanen. Da kommt auch Ende des Jahres mehr. Da haben wir was Größeres
Cool.
geplant. Aber es ist einfach so verdammt schwer, diese 5 Personen an einen Ort zur gleichen Zeit zu kriegen.
Ja,
Ja, absolut. Kann mir
reden wir mal kurz
vorstellen.
über das Something New Video, was ja jetzt schon draußen ist, was ja wirklich sehr cool ist, auch der Prozess dahinter, weil da habe ich mich beim Gucken auch immer gefragt, so, ah ja, das mit dem Autofahren, das hat bestimmt Spaß gemacht, oder? Wo wurde das denn gedreht? Und bist das auch wirklich du im Auto? Weil ich kenne das zum Beispiel auch Videos, wo gerade bei so Oldtimer-Autos mit denen gefahren wird, wo dann die Besitzer sagen, nee, das Fahren übernehmen wir selber, bevor da was passiert, versicherungstechnisch und so.
Ich bin selber gefahren, außer in den Szenen, wo einer fährt wie von der Tarantel
Ja,
gestochen.
genau.
Aber zum Beispiel die Auffahrszenen war auch ich. Das siehst du auch mein Gesicht. Also wir hatten wirklich, es war am Grand Ballon im Elsass.
Schön.
Der letzte perfekte sonnige Tag ohne Wolke im September. Wir hatten so Glück. 2021 war das schon. Hatten so ein Glück. Und ja, wir haben diesen 80er Jahre Porsche 924. Und du sagst es schon ganz richtig, der Besitzer, der hat mich dann ständig ermahnt, ich kann die Kupplung riechen, ich kann die Kupplung riechen und so. Und diese Dinger fahren sich ja echt schwer, ne? Das ist ja jetzt nicht so hier
Das ist noch richtiges Autofahren, ne?
das ist richtiges Autofahren, genau. Also, das ist nicht hier wie diese modernen Karren mit Servolenkung und hast du nicht gesehen. Allein in diesen Sitz reinzukriechen und den Gurt ranzumachen, ist schon irgendwie eine Aufgabe. Aber zum Beispiel, ich habe auch tatsächlich ein paar gefährliche Szenen gemacht. Wir sind dann halt, das kannst du eigentlich kaum erzählen, wir sind natürlich. Das ist ja öffentlicher Verkehr gewesen, ne? Wir sind dann durch diese Serpentinen gefahren, so mit Tempo 80. Und der Typ hing im Auto davor, da ist Manu drin gefahren, ja. Und der Typ, der das gefilmt hat, hat im Kofferraum gesessen, aus dem Kofferraum raus und hat das gefilmt auf der Gegenfahrbahn. Und ich bin den hier bis auf 1 Meter rangefahren bei 80 km/h. Das war schon echt krank. Also, und das war auch das war so irgendwie 1,5 Jahre Pandemie. Und Ordnung halten, das war mal ein Tag komplett assi drauf, was das ist. Und
Mega.
so ganz viele kleine Ordnungswidrigkeiten begehen.
Ja, ich mich gewundert, ob der Manuel das auch gefilmt hatte, weil dann dachte ich mir auch, Heide Witzke, das sind
Wir hatten
schon.
einen Spezialisten für
Ihr habt.
Autoszenen.
Okay,
Ja.
okay. Ja, weil
Okay.
ich kenne das auch aus anderen Videoprojekten und habe das schon mal behind the scenes mitbekommen, wie gefährlich das sein kann, wenn halt jemand so aus dem Kofferraum raushakt mit so einer Kamera und das dann filmt und dachte mir auch, der arme Manu.
Ja, und ja, wie gesagt, da gibt es ein paar Szenen, wo da jemand langfährt, wie nicht ganz richtig im Kopf. Und das ist der Besitzer des Autos und der auch der Kameramann.
Genau. Manuel Renner, by the way, für die Leute, die ihn nicht kennen, der hat das auch, ich sag mal, war er auch quasi wie Regisseur, der angeleitet hat, welche Szene jetzt kommt. Genau. Ist eigentlich Tonmensch von den Überlärmstudios. Deswegen hat mich das auch sehr überrascht, dass er da
Er
auch
ist
so
ja aber
seine
auch bei all
Rolle
meinen Sessions dabei,
spielt.
als
Stimmt.
Kameramann und als für kreativen visuellen Input zuständig.
Also sehr, sehr cooles Video, kann man auch sich
Ja.
sehr gerne angucken. Tut auch die Message, finde ich, sehr gut rüberbringen. Halt eben
Ja.
dieser Sonnenuntergang mit dem Auto, dieses Gefühl, ich steige jetzt in mein Auto und ich fahre jetzt einfach mal irgendwo hin. Irgendwo, weil ich brauche was Neues. Mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich als Multimillionär von Let's Talk Guitar steige jetzt in meinen Porsche und fahre einfach mal
Steig in
irgendwo.
meinen Porsche.
Genau, einen von deinen Porsche.
Genau, einer von meinen Porsche.
Und ja, die Idee ist dahinter tatsächlich, ich habe mir überlegt, was assoziiert man denn überhaupt nicht mit mir? Und das ist, dass ich in einem Auto rumkurve.
Ja.
Und das soll sozusagen diese Zäsur, ich mache jetzt was völlig Neues. Es ist
Ja.
einerseits selbstreferenziell, ich mache etwas Neues, ich mache Gesangsmusik, ich mache Prog-Rock, Prog-Metal. Und natürlich die Idee, wird mein Name überhaupt nicht in Verbindung gebracht. Das ist ein Auto und das ja, unterstreicht sozusagen die Message des Songs so ein bisschen. Und natürlich auch die Idee, auf einer Reise zu sein und sich fortzubewegen.
Ja. Die Reise zu genießen
Ja.
auch. Das ist ja auch das, was wir hier immer predigen, dass die Reise so wichtig ist. Und du die ja auch selber hier auch schon erwähnt hast mit dem Gesang, dass das oder mit dem Mixen, dass das alles eine Reise ist, die du auch akzeptieren musst einfach irgendwie. Ja.
Ja.
Aber das ist ein guter Übergang. Gehen wir doch mal ein bisschen mehr in die Songs an und für sich rein.
Ja.
Jetzt hast du ja schon relativ viel über Something New erzählt. Gibt es da noch was, was du dazu hinzufügen möchtest?
Nee, ich hatte mir die Aufgabe gestellt, Toto on Steroids.
Ja, genau. Das ist auch so mein Gedanke gewesen. Ja.
Ja, das war die
Mega.
Maßgabe. Und es gibt so ein gewisses Mission Statement mit diesem Album im Allgemeinen und ich glaube, der Song Something New, der repräsentiert das ganz gut. Ich wollte eine progressive Scheibe machen, aber ohne die typischen totgelatschten Prog-Klischees. Und das sind Odd-Time-Signatures, schnelle Unisonos, vertrackte Riffs, hatte ich keinen Bock drauf.
Nee, hat man aber auch null vermisst. Also,
Ja, genau.
ne?
Hat man jetzt gar
Ist nicht
nicht.
so, dass man gedacht hat, wann kommt jetzt der 7/8? Wann kommt der 9/8?
Selbst als
Null.
jemand wie ich, der sowas ja sehr, sehr liebt, hat
Ja,
jetzt auch
ich
nicht
ja
das
auch.
Gefühl, dass ich sowas vermissen würde. Ja.
Ich liebe das ja auch, aber ich wollte mal was anderes hören.
Something new.
Ich
Glaube
fand,
ich. Oh,
wenn man
sorry,
das,
sorry.
ja, wenn
Aber
man
wir
das
haben
so
hier
in
eine sehr schlechte
Worte,
Verbindung.
oh, jetzt kommt so ein bisschen, ja, wenn man das so, ich würde mal sagen, mehr Steven Wilson als Dream Theater. So, wenn man es so vergleichen will. Vom
Ich würde sagen, von
Kontext.
der Dream Theater ist es schon von der
Ja.
Soundästhetik sehr
Ja, das
verschwommen.
ja. Ich meine jetzt eher so vom Songwriting.
Vom
Ja.
Songwriting eher,
Ich
ja.
finde es, ja, ich
Ja,
finde es eher
doch.
so. Ich habe
Songwriting
letzte,
ist vom, das kann sein, ja.
so etwas mehr Steven Wilson gehört in den letzten Jahren und kann das schon sehr Parallelen entdecken. Zum
Ist ja genau,
Positiven
ich mag
natürlich.
ja auch, wenn andere Bands das machen. Ich habe bloß für mich festgestellt, dass es für mich in einem Zeitalter des digitalen Editings, dass Virtuosität ihren Wert verliert, ihren Mehrwert. Weil, ganz ehrlich, jetzt zu so irgendwelchen kranken, oberquantisierten, obergetunten Scheiß abliefern, dass du eh nicht live spielen kannst, das kann jeder. Die Tools stehen jedem zur Verfügung. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich will die Aufgabe auf eine andere Art und Weise lösen.
Das
Ich
ist wirklich
will
schön
pure
gesagt, ja.
Melodik, für mich sind Melodik, Groove, Songwriting an oberster Stelle. Und ich liebe ja Komplexität, aber die Komplexität darf dir nicht ins Gesicht springen. Die muss unter der Haube verborgen sein. Und ich möchte, dass sich das jemand anhören kann und den Song einfach genießen kann. Und wer gerne ins Uhrwerk hineinschauen will, der kann das tun. Die Details sind da.
Da hört man dann auch den Einfluss, ich glaube, gerade in dem Bereich eben zu sowas wie Dream Theater, die sowas sehr gut können, aber auch Bands wie Genesis zum Beispiel,
Rieseneinfluss. Ja.
solche Sachen halt. Ja.
Genesis wird dann später auf dem Album noch ein Rieseneinfluss. Jetzt bei dem Song vielleicht weniger, aber
Ja,
gerade
genau.
beim ja, später noch dann.
Nee, es ist sehr schön gesagt, weil tatsächlich, ich hatte gestern so eine persönliche Sache, ich bin spät nach Hause gekommen, ich war in Köln, lange Autofahrt, habe vieles Album gehört, dann hat mir jemand, dem ich ein Gastsolo eingespielt habe, hat mir irgendwie einen Draft geschickt vom Mix und das Gastsolo, was ich da gespielt habe, ist halt 100 100% ultra editiert so. Und ich weiß, ja, du, ach, das brauche ich auch nicht zu verheimlichen so. Und ich dachte mir auch so, okay, es ist irgendwie krass, dass ich da spiele, aber auch mit dem Wissen halt so, das werde ich nie live spielen müssen und ich habe da halt arsch viel editiert. Und dann aber im Gegensatz zu gewissen Läufen, die man halt auch bei deinem Solo hört und so, wo man auch dann hört und merkt, okay, das ist auch aus dem Moment heraus eben entstanden. Und man merkt aber auch, ich glaube, wenn du die Editiermöglichkeiten nutzt, könntest du da technisch und virtuos natürlich noch viel mehr rausholen.
Ob man das will,
das ist mal eine subjektive Sache. Aber ich finde, man hört, dass du die Entscheidung getroffen hast, Dinge in deinen Soli reinzubringen, die du auch live umsetzen kannst. Als ich dann, weil ich habe nämlich den Kontrast gehört in dem Gastsolo, wo ich wusste, ne, das werde ich nicht live spielen können und natürlich auch nicht live spielen. So. Und das hört man, die Entscheidung, die du da auch gesetzt hast, zu sagen, ne, ich will das auch live spielen dann.
Ja, ich habe das auch natürlich bei Gastsoli schon mal gemacht, dass ich irgendwie so einen Überbrecher abgeliefert habe, weil die Band das wollte. Mhm. Und auch natürlich in dem Wissen, den Nachweis werde ich nie erbringen müssen.
Ja, genau. Das live spielen muss ich nicht, also hau ich jetzt raus.
Ich habe auch die Entscheidung getroffen für mein Album, das hast du ganz richtig, richtig erkannt, nicht völlig over the top zu gehen mit den Gitarren, Soli, aber nicht mit live im Hinterkopf, sondern mit Vibe im Hinterkopf.
Mhm. Ich will ein... Du hast songdienlich, also das, was der Song braucht, was die Musik braucht in diesem Moment. Ne?
Ja, aber selbst die technischen Parts sind ja nicht so super clean, wie man das heute von Instagram gewohnt ist. Ja. Da gibt's diese paar Picking-Läufe in Something New zum Beispiel. Und die sind genauso, gib mir 10 Minuten zum Warmspielen, drück auf Record und ich spiele dir den genauso.
Ja.
Und genauso habe ich ihn gelassen. Ich hätte die Eier aufnehmen können, das Ding editieren und dann reampen. Kein Problem. Mhm. Kann ich alles machen, weiß, wie es funktioniert.
Aber verliert das nicht ein bisschen Charakter dann auch? Ich meine, da kann man sich wieder drüber streiten.
Das ist eine sehr subjektive Sache. Ja. So, wie gesagt, das ist immer unser Streitpunkt hier.
Aber ich mag Spieler, die geil sloppy sind. Die virtuos, aber auf eine interessante Art und Weise sloppy sind. Zum Beispiel, also sloppy ist jetzt das Wort, ist völlig falsch und fehl am Platz. Aber zum Beispiel, hör dir mal an, wenn Andy Timmons schnell spielt.
Ich weiß, was du meinst. Das klingt
einfach so geil. Das hat so viel Charakter und es ist nicht so mechanisch und so, wie mit der Stricknadel. Das wirkt so echt und es ist trotzdem krass.
Ja, definitiv. Das ist ja viel, ich meine, Paul Gilbert, irgendwie all die Leute sind da gute Beispiele für, ja.
Irgendwie
ist ein super Beispiel dafür.
Aber genau, gehen wir doch mal weiter zum nächsten Song, den wir dann haben, Fragments, den ich finde, der eine sehr, du hast es schon gesagt, sehr interessante Farbe hat, in den Strophen ein bisschen düsterer, weil halt auch ein bisschen weniger, man hat dann halt Strophen, wo nur Sinti zu hören ist, deine Stimme ist auch ein bisschen, nicht verzerrt, aber verändert in den Strophen klanglich.
Telefoneffekt.
Genau. Es klingt ein bisschen melancholisch, aber dann im Chorus wieder eine sehr starke Melodie, die ist sehr, sehr, sehr schön, was du damit reingebracht hast und erzähl doch mal ein bisschen was über den Song Fragments.
Ja, das ist der einzige Track, der tonal etwas kühler angesiedelt ist, glaube ich, ne? wo die Farbpalette etwas kühler ist. Wie ist denn das entstanden? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich hab ja immer Arbeitstitel, ne? Ich kann euch mal die Arbeitstitel.
Ja, bitte.
Also Something New hieß Weltklang-Song, weil wir da im Weltklangstudio im Plauen waren, als ich dieses Riff geschrieben habe. Mhm. Das war der Weltklang-Song. Fragments war was Ruhiges.
Was Ruhiges.
Ja, wir spielen mal was Ruhiges.
Genau, dann habe ich halt eigentlich, ich produziere in Reaper. Und du musst halt einen Songtitel am Anfang eingeben. Dann hab ich so, ich mach jetzt was Ruhiges. und übrigens, Left Inside, habe ich ja schon gesagt, der Track, der danach kommt, war das erste Riff, was ich überhaupt geschrieben habe für das Album. Das hieß Mal gucken.
Mega. Geil.
Wie hießen Web of Lies? Da wusste ich überhaupt nicht, was das werden soll. Da habe ich geschrieben, keine Ahnung. Da hieß keine Ahnung.
Geil.
Und Compass, der letzte Song, der hieß in der Demo Genesis für Arme.
Genesis für Arme.
Genau.
gut, okay.
Genau. Und das ist so die Denkweise, ehrlich gesagt, hinter Fragments. Ich mach mal was Ruhiges. Also Fragments ist in einer einsamen Nacht entstanden, habe ich diesen Drum Loop angemacht, diesen Massive Attack-mäßigen Teardrops, Drum Groove. So fängt ja auch Stranger in Moskau von Michael Jackson an. Und dann habe ich halt, habe ich mir eine Tonart ausgesucht, D, die David
Die hast du schon
Cage-Tonart,
festgelegt. Das ist tatsächlich
D-Dur.
schon, ja.
Ja, ich weiß nicht, da komme ich auf dem Klavier gut zurecht.
Ja, super, gut.
Und dann habe ich so ungefähr, habe ich ja so 3, 4 Stunden da gesessen und habe diese Klaviermelodie ausgearbeitet und verfeinert. Und das ist sozusagen der Grundbaustein dieses Stücks. Hab dann, ich finde dann immer sehr schnell die Gesangsmelodien dazu. Ich glaube, das ist ein riesiger Vorteil, wenn man
Oh ja.
selber die Songs schreibt und spielt. Ich habe bei vielen Bands oft den Eindruck, dass die Gesangslinien so, naja, müssen wir halt jetzt irgendwie hinten raus noch irgendwas
Ja,
drüber singen. Schade.
nee, das ist, finde ich auch immer sehr wichtig, beim Prozess schon die Gesangslinie im
Richtig.
Kopf zu
Ja.
haben.
Weil ganz ehrlich, in dem Moment, wo ich für den ersten Part weiß, wie die Gesangslinie geht, schreibe ich den nächsten Part anders.
Ja.
Weil vielleicht auf irgendeine Art und Weise das Klaviervoicing eine Referenz auf den Gesang nimmt oder irgendwie den Gesang ausharmonisiert oder irgendwas passiert da. Da ist eine gegenseitige Beeinflussung von Gesang und Musik.
Ja.
Und die versuche ich immer, immer in meiner Musik drin zu haben, weswegen ich sehr früh mit dem Gesang anfange. So eigentlich, sobald ich irgendwas habe, irgendeine Grundidee, wird sofort der Gesang eingearbeitet. Wenn es nicht sogar gleichzeitig entsteht. Genau.
Der ewige Kampf in einer Band, wenn man einen Song ausschreibt, eine Vision hat und der Sänger ankommt und sagt, ah oh, nee, ich finde aber eine andere Gesangsmelodie besser. Und man selber sich denkt so, nein, es ist
Das
nämlich
geht nicht
jetzt.
so einfach, ne? Das hat
Nee.
Implikationen für das restliche Stück.
Ja.
Weil gerade Fragments, wenn man da mal schaut, Fragments besteht eigentlich nur aus zwei Parts, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet. Es gibt eigentlich nicht drei Gesangsmelodien. Es gibt die Strophengesangsmelodien, dann gibt es den Pre-Chorus und es gibt den Chorus. Und alles andere, was danach kommt, es klingt natürlich sehr abwechslungsreich, das Stück, aber es sind Verarbeitungen eines oder mehrerer dieser Themen. Es ist ja auch zum Beispiel in diesem Song gar kein klassisches Gitarrensolo drin,
Ja, genau.
sondern es ist so eine Melodie, die Klavier und Gitarre zusammenspielen. Und
Ja.
da sind ganz viele Referenzen auf die Gesangsmelodie drin. Das hätte ich niemals so schreiben können, wenn nicht vorher die Gesangsmelodie gestanden hätte, ne?
Ja.
Genau. Und eigentlich ist es es ist die ständige Weiterverarbeitung. Und gut, es gibt noch einen vierten Part und das ist das Instrumentalthema. Und irgendwie werden diese vier Parts die ganze Zeit während des Stücks über die 7 Minuten hinweg oder wie lang es ist, ständig weiterverarbeitet. Ich glaube, es ist 6 Minuten nur.
Ja, ich finde es auch
Das
sehr
ist ungefähr.
schön, was du da machst in den Strophen, dass die erste Strophe auch nicht wie die zweite Strophe ist, sondern es baut sich auf. In der zweiten Strophe kommt dann die Gitarre auf D dazu und solche Geschichten, so Kleinigkeiten, die ich auch immer in Musik sehr schön finde. Wenn die Strophen
Details, ja.
von einem Konstrukt her, von einem harmonischen Konstrukt her zwar gleich sind, aber dann im Arrangement sich hier und da immer noch mal ein
Dass
bisschen
es nicht dieser
verändern.
typische Copy-Paste-Effekt ist, ne?
Genau,
So nach dem
genau.
Motto,
Ja,
ja.
ja.
Das versuche ich ganz krass zu vermeiden. Ich habe eigentlich immer das Credo, wenn ein Part zweimal kommt, muss irgendwas anders sein beim
Ja.
zweiten Mal.
Auch in dem Refrain?
Ja, zum Beispiel, da kann man wieder auf Something New zurückgreifen. Der dritte Chorus ist sowieso komplett anders, weil der aus diesem Instrumentalteil rauskommt und diesem A cappella startet. Und wenn du mal schaust, wenn du die drei Chorusse analysierst, dann hast du jedes Mal ein anderes Ende.
Ah, okay.
Das heißt, wie die Phrase endet, ist jedes Mal anders. Grundlegend
Cool.
anders. Weil es immer in einen anderen Part führt. Ich versuche sozusagen auch die Übergänge zwischen Part nicht so copy-paste-mäßig zu machen, sondern ich versuche wirklich immer die Übergänge
Ja.
zu komponieren.
Aber nicht
Dass
so mit
die.
dem Holzhammer. So, hier ist
Genau.
Takt zu Ende, hier fängt nächster Part an, sondern fließender Übergang.
Ja.
Ja.
Und in Fragments hast du drei Refrains und die sind jeweils von der Intensität her sehr anders. Steigern sich jedes Mal. Und auch wieder vom Übergang. Je nachdem, in was für einen Teil sie leiten, sind sie ein bisschen anders.
Worum handelt der Song inhaltlich vom Lyrischen?
Ums Älterwerden.
Oh je,
Ums
das
Älterwerden. Aber
älter werden.
auf eine sehr verklausulierte Form. Wir benutzen ja da diese Jahreszeiten-Metapher, die natürlich sehr gern genommen wird und den Sonnenschein und die die Blätter, die vom Baum fallen und solche Geschichten. Sehr verklausuliert. Das geht letztendlich um Sterblichkeit und älter werden. Ja.
Schön, schön. Gut, das war Song Nummer 2, Fragments. Kommen wir zu Song Nummer 3, Left Inside.
Left
Ein Song, den ich zuerst angefangen habe zu hören und mir gedacht habe, oh, okay. Klingt ein bisschen Depeche Mode-esque. Du hast schon gesagt, dieser Disco-Beat, der
Inside.
da
Ja, nein, aber
anfängt.
ja.
Ich dachte mir erstmal so, okay, ist das meins? Und dann kommt
Dann
das
geht's
Riff.
hinterher ab, ne?
Da,
Ja,
dann
genau.
kommt das Riff, wo ich mir dachte, oh ja, oh ja. Und dann hat sich der Song dann sehr schnell zu dem Song entwickelt, der dann bei mir auf Repeat lief und der mein Favorite vom ganzen Album ist. Unter
Interessant.
anderem, weil er halt eben so sehr, ohne das jetzt negativ zu konnotieren, aber sehr klischeehaft anfängt mit einer relativ schönen, aber klischeehaften Melodie und dieses 80er Jahre Synthie-Pop-mäßige, aber dann halt dieser Heavy Seven-String-mäßige Riff. Ich würde jetzt mal vermuten, es ist eine Seven-String, reinkommt, was richtig Dream Theater-esque ist. Dumm, dumm, dumm. Bisschen frühes Dominant drin.
Ich
Ah,
musste
das
auch
fand
direkt
ich
an dich
geil.
denken, Christian,
Ja,
ne? Dass du da gerade sitzt und das hörst.
ja. Genau, das ist der einzige Song, bei dem solche Geschichten eigentlich drin sind. Ne? Das habe ich mir für diesen Song aufgegeben. Es ist lustig, weil auf eine Art und Weise ist es wahrscheinlich der lieblichste, poppigste Song
Ja,
und gleichzeitig der
der
heavyste
heavyste,
Song.
mit einem Breakdown am Ende sogar.
Ja,
Schön
dieser Breakdown am
Halftime.
Schluss,
Ja,
genau.
sehr geil.
Da ist ja, der ist am Schluss dieser Schrei drin.
Oh, der ist
Genau.
mega. Ja, dieser
Ja,
Scream,
ja.
genau.
Und der ist rückwärts abgespielt. Ich habe einfach
Aha.
ins Mikro gebrüllt und dann
Ach,
in rückwärts
geil.
abgespielt. Ja,
Geil, geil.
Geil.
ja. Genau. Ja, das ist eigentlich das ist so wahrscheinlich das Interessante an dem Stück. Das ist so, was so das Spektrum der Tonalität angeht, wahrscheinlich das breiteste Stück ist.
Ja, nee, das finde ich auch sehr schön, wie sich das später hinaus entwickelt. Ein sehr, sehr geiles Gitarrensolo. Da
Oh
gehst du dann
ja.
auch mal ein bisschen in den Shreddy-Bereich, in den
Und da wird es ein bisschen
Petrucci-Bereich.
fusionmäßig.
Ja, genau,
Ein
so ein
paar
bisschen
Fusion-Harmonien.
Fusion-mäßig.
Ja.
Ich finde diese beiden Mini-Kicks von der Orgel ganz geil. Zuerst dieser Slide, und dann diese kleinen Kicks, die da reinkommen. Mega, mega geil. Aber dann natürlich auch vom Picking her, oh, da ist mein Alternate-Picking-Herz wieder aufgegangen. Da muss ich
Mein
den
Alternate-Picking-Herz.
Technik-Nerd jetzt mal rauslassen. Das war dann so, ah, schön, schön. Und noch Sweep-Arpeggio mit Tapping drin. Ah, und ah, geil. Ich hab mich sehr gefreut. Der Justin war glücklich unter deinen
So, ist
Zügen.
doch für jeden
So,
was
Justin,
dabei.
ja,
Genau, für
genau.
jeden was dabei. Nee, sehr schön. Und auch
Ja,
mit
war.
Synthi-Solo
Sorry,
auch dabei, ne?
ja. Synthi-Solo, genau. Schön auf dem Moog von Marius. Das hat er improvisiert. Das haben wir im Studio 3, 4 Takes gegeben und gesagt,
Nice.
der ist es. Ja,
Er ist ja auch ein krasser Typ, ne?
naja, klar. Natürlich. Und ja, diese, ich bin, das war so, da bin ich ins Studio gegangen mit ihm. Da hatte ich das Stück schon fertig bis zum Solo-Part. Und dann hat er halt noch ein paar analoge Synths drüber gelegt und Geschichten. Und dann haben wir sozusagen dann haben wir so ein bisschen vor Ort an der Solo-Sektion gearbeitet und da kam er auch dann mit diesen Orgeleinwürfen um die Ecke, die da so drin
Genau, und
sind.
dann
Das
gibt es dann
sind
die klassischen Martin Miller. Daran erkennt man dann auch an dem Solo, dass du das bist, weil das sind also diese klassischen Martin Miller-esken Fusion-chromatischen Lines, die da drin sind.
Ja, und so
Und
mit Slash-Akkorden, was du so normalerweise im Metal so überhaupt nicht hast. So.
ja. Ja, sehr, 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 sehr schön. Worum geht's da inhaltlich? Left and Side.
Das ist ein bisschen die andere Seite der Medaille von Something New. Es ist ein bisschen selbstreferenziell auf, bin jetzt Songwriter und singe plötzlich. aber die etwas weniger optimistische, vielleicht die etwas pessimistischere, ängstlichere Seite beleuchtet. Geht sozusagen um die Stimmen im Kopf, die mir ständig sagen, dass ich nicht gut genug bin, das Imposter-Syndrom sozusagen. Aber auch hier wieder will ich dafür sorgen, dass wir irgendwie mit einer positiven Message aus der Sache rausgehen. Der letzte Refrain schiebt die Stimmen ja dann zur Seite. Der Refrain ist sozusagen, es sind die Stimmen in deinem Kopf, die dir ständig erzählen, dass du nicht gut genug bist, sondern der letzte Refrain. Da ist sonst ist ich glaube, die ersten zwei Refrains, da heißt es, there is no need to try. Und im letzten Refrain ist dann, hope is all that is left inside.
Ja, stimmt.
I won't let them be my guide. Also ich lasse mir von den Stimmen nicht vorschreiben, was ich zu denken habe.
Das ist
Genau,
schön.
das ist so der lyrische Ansatz.
Das ist sehr schön. Sehr, sehr geiler Song. Mein
Ja.
absoluter Favorite von dem Album. Der hat mich gestern gut durch die Rückreise von Köln nachts um 3 gebracht. Nee, es war euch ein schöner Moment, weil gestern war so voll der fette rote Mond am Himmel. So, natürlich weiß ich, optische Illusion, warum der Mond fett und rot ist, aber irgendwie war das schön. So,
die Nacht, genau die Autobahn, Stimmung.
Ja, es war genau die Stimmung so. Irgendwie, genau. Und ich finde auch, das wollte ich generell sagen, das Album passt auch sehr gut zu der Jahreszeit, wo es rauskommt. Frühling, Neubeginn, der Winter hinter sich lassen. Nochmal darum, diese, genau, Something immer nochmal diese Farbe vom Album generell aufzugreifen. Das ist.
Das war tatsächlich so. Ich hatte dann irgendwann im September die Masters abgegeben. Und wir hätten es halt im Dezember noch raushauen, November, Dezember raushauen können, aber. Einer der Beweggründe, das nicht zu tun ist, weil das ist absolut kein Winteralbum.
Ja.
Und das Ding ist ja auch, wenn du was in dem Jahr raushaust und wir haben schon das nächste Jahr, ist das immer doof, oder?
Ja, natürlich. Da musst du ständig, am 1. Januar, du haust es am 14. Dezember raus, am 1. Januar musst du dann sagen, ich habe letztes Jahr ein Album veröffentlicht.
Ja, genau. Genau.
Und du bist nicht mehr in sämtlichen, so wie das klingt, aber marketingtechnisch, du bist nicht mehr in sämtlichen Listen, in sämtlichen Top-Listen von
total Banane, aber ist halt so, ne?
Ist so. Und ich glaube, auch wenn du ein Album Ende des Jahres veröffentlichst, fällst du sowieso durch die besten Listen alles durch, weil die machen ja diese besten Listen schon alle im Dezember.
Ja, ja, klar.
Und bei der nächsten Bestenliste wird ab 1. Januar gerechnet.
Oh, ja. Ist das ekelhaft. Da, ich glaube, das schlimmste Zeitpunkt dann.
Ist wirklich so. So eine tote Phase.
Ja. Okay, wir kommen zu Track Nummer 4, Web of Lies, wie wir ihn vorhin Spaß haben.
Web of Lies.
Web of Lies. Your Stage, was gibt's dazu zu sagen?
Einer meiner absoluten Favorites, muss ich sagen. Weil irgendwie ein cooler, knackiger Rocksong. Ich mag Rockmusik so sehr. Das ist für mich so ein richtiger Rocksong. Ich will aber natürlich im Zeichen des Prog, wenn ich einen Rocksong habe, dann will ich trotzdem immer irgendwie was da reinbringen, was überrascht, was interessant ist. Und insofern, ich hatte dieses Intro, diese 1,5 Minuten Intro-Phase. Das hatte ich ursprünglich mal geschrieben, bevor ich angefangen hatte zu singen. Es gibt sogar irgendeinen Livestream von mir auf Facebook von Anfang 2016 oder so, wo ich das mal kurz vorspiele und den Leuten zeige. Das ist witzig. Ja, cool. Da ist genau dieses Intro zu hören. Und das ist sozusagen noch in einer Zeit entstanden, wo ich noch gedacht habe, das wird mal ein Instrumentalstück für eine Gitarrenplatte. Und da habe ich mir dieses Voicing hergenommen, dieses Kenny Barron Voicing. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus dem Jazz.
Ich nicht.
Das hatte mir Marius gezeigt auf dem Klavier. Das ist, wenn man so Quinten stapelt. Und
ja. Fabian, schreibe auf, dass wir dann
können. Ja, klar.
Sorry.
Alles gut.
Ja, hat mir dieses Kenny Barron Voicing gezeigt, wenn man dann so Quinten stapelt. Und da habe ich halt dieses komplette Intro um dieses Klavier Voicing drumherum geschrieben.
Ach, cool.
Und halt mit diesem Jungle-Rhythmus à la Jojo Mayer, was ich immer extrem cool fand. Und ja, und diesen Jungle-Rhythmus wollte ich dann halt auch in den Rock-Part fortsetzen irgendwie. Und dann habe ich halt diese Heavy-Gitarren-Riffs, diese ganz sparsamen Heavy-Gitarren-Riffs geschrieben, die einfach nur zack und Ruhe und wieder Platz und so. Wo du immer das Gefühl hast, dich schlägt was ins Gesicht. Und ja, eine gute Melodie dazu. Und dann vielleicht, das ist vielleicht für Leute interessant, die sich für Songwriting interessieren, ein Stilmittel, was ich benutze, die Strophe ist sehr perkussiv, mit viel Platz. Und der Refrain sind dann lange Noten und komplett ausgefüllt. Also ich versuche immer mit diesen Kontrastmitteln sozusagen zu arbeiten.
Ja.
Aber nicht nur zwischen laut und leise oder hoch und tief, sondern auch zwischen kurz und lang. Oder zwischen dicht und viel Platz.
Da hast du noch das Synthesizer-Solo drauf, was du vorhin angesprochen hast, was du selber geschrieben hast, richtig?
Korrekt. Und Marius hat es dann auf dem Minimoog gespielt.
Ach, verzeiht, ich bin selber auch ein wenig erkältet.
Ich bin auch angeschlagen.
Jahreszeit, ne?
Ja. Ja, schlimm. Gestern die Nacht war lang.
Soll ich denn sagen, ich bin der Älteste, ich bin topfit?
Der Fabian.
Warte ab, morgen stimmt Husten, Schnupfen, alles.
war ganz wichtig war mir noch, dass ich dieses Intro da nicht einfach nur so ranhänge an den Anfang und dann sterben lasse, sondern ich nehme ja dann nochmal Bezug in der Solo-Sektion. Ja. Lustigerweise, die ist so inspiriert von der Pat Metheny Group. Ich weiß nicht, ob ihr den Song Follow Me kennt.
Nee.
Wo er mit diesen Flageolets dieses Thema spielt. Ist ein so geiler Song. Hört mal an, Follow Me, Patton Feeney.
Follow Me.
Und da ist es so, das ist, der spielt halt so ein wahnsinnig lyrisches, melodisches Solo, aber über eine Akkordfolge, die sich nicht ständig wiederholt, sondern ständig weiterentwickelt.
Oh, interessant.
Es gibt ja auch da ein paar Wiederholungen in der Solo-Sektion, aber letztendlich ist es eine amorphe Form, die sich ständig von einem zum nächsten Akkord entwickelt. Mhm. Und das Solo schlingelt sich dann so durch. Und es gibt dann einen interessanten Punkt. Ich hatte das, als ich mit dem ersten Schlagzeuger diese Platte gemacht hatte, hatte ich dieses Stück noch nicht bereit. Da war das Instrumentalstück an der Stelle. Und dann hatte ich halt noch ein paar Monate, bis dann Sebastian Lanzer die Sachen eingespielt hat. Und dann habe ich halt noch dieses Stück nachgeworfen, was dann letztendlich das Instrumentalstück ersetzt hat. Und das habe ich original. Sebastian ist ja jemand, der sich sehr gerne sehr gut vorbereitet. Ich habe das original einen Tag, bevor ich nach Salzburg gefahren bin, fertiggestellt. Und das haben wir als allerletztes eingespielt, nachdem alles andere im Kasten war. Ich gesagt, so, ich spiele jetzt mal dieses Stück vor. Du machst jetzt ein paar Notizen und wir spielen das ein. Und dann hat er das halt zum ersten Mal gehört und dann haben wir das innerhalb von 2 Stunden eingespielt.
Krass.
War heftig, heftig.
Ach, dieser Typ. Der Hammer, der Hammer. Der Hammer ist natürlich auch der nächste Song, den wir jetzt haben. Wahrscheinlich der Genesis-inspirierteste Song hier auf dem Album und der längste auch mit 10 Minuten. Die 10-Minuten-Marke ist hier überschritten worden. Mhm. Compass Beneath the Light. Wie schaut's denn da aus? Warum ist das Genesis für Arme, aber dennoch?
Pass auf, ich würd noch lustigerweise sagen, lyrisch übrigens, Web of Lies.
Ah, stimmt, habe ich voll vergessen. Sorry.
Das wollte ich noch loswerden. Dass ich habe mich ja natürlich auf die Trolle gefasst gemacht, wenn ich dann anfange, eigene Musik zu machen. Die gibt es ja sowieso. Ich glaube, wenn ich dann eigene Musik mache, schlagen die dann auch gerne nochmal für diesen härter zu. Natürlich. Und das Stück ist ein Message an die Internet-Trolls. An Leute, denen die anderen Leuten nichts Gutes gönnen können und
also das selber
lautstark zum Ausdruck bringen wollen hinter ihrer anonymen Wand.
Ich liebe sie. Wir lieben sie. kann immer sehr viel
man Spaß muss sie lieb haben, dann geht das schon.
Ja, du musst.
Die müssen einfach mal gestreichelt werden.
Ja, ja, genau. Man muss einfach immer freundlich
sein. Dann werden die noch eher aggressiver. Nee, eigentlich nicht. Werden die noch aufbrausender. Aber dann kommt irgendwann der Knackpunkt.
Ach, die sind gelangweilt, die wollen das ja.
Ja, die Evolution wird sich um sie kümmern.
Ja.
Geil. Ja, aber genau, dann der Kompass. Kompass.
Ja.
Kompass, ja. Schön deutsch.
Kompass. Das war zu der Zeit, das Stück habe ich zu der Zeit geschrieben, als wir mit der Sessionband das Genesis Medley gemacht haben.
Ah, okay.
Ich halt Genesis rauf und runter gehört habe und mich sehr intensiv mit der Musik wieder beschäftigt habe, die ich seit Kindesbeinen an kenne. Aber habe mich nochmal wirklich intensiv beschäftigt. Und ich glaube, die meisten Bands, die sich so Genesis-Anleihen liefern lassen, die nehmen sie sich aus den 70ern. Aber ich habe sie eher aus den 80er Jahren von Genesis gegriffen, glaube ich. Mhm. Also aus der frühen Phase, aus der frühen Trio-Phase, als dann Steve Hackett und Peter Gabriel beide raus waren.
Ja.
Also für mich ist die massivste Inspiration des Stücks das Album Duke von Genesis, weil auch wieder es hat so einen sehr klassisch europäischen Touch, so von den Harmonien. Mhm. Das sind keine Harmonien, die du auf der Gitarre schreibst, das sind alles Slash-Chords, aber sehr dreiklangsbasiert, keine Sept-Akkorde, sondern wirklich sehr europäisch. Und ich mag diesen erhabenen Sound dieser Dreiklangsharmonien. Und darum gehen herum, das Stück ist auch komplett am Klavier entstanden.
Sehr nice.
Nicht ein einziger Part an der Gitarre geschrieben.
Interessant.
Ja. Wie übrigens das meiste auf dem Album.
Ach, guck mal, siehst du?
Ja.
Kann ein anderes Instrument komplett inspirieren, völlig anders zu schreiben. Ne?
Ja.
Weil man von der Muscle Memory weg ist auch. Ne?
Ich stehe halt auf Harmonien und Harmonien schreiben sich einfach besser am Klavier. Ich mag das nicht, wenn Bands so nur so riffig unterwegs sind. Ich will Harmonien, ich will Akkorde, ich will Melodien. Und da ist das Klavier halt das absolut beste Instrument für. Ja, genau, das Genesis insbesondere, Genesis für Arme, aka Kompass, dann auf dem Klavier entstanden. Ja, und lehnt sich halt voll in den 80er-Jahre-Cheese rein, ohne mit der Wimper zu zucken.
Mhm. Ja, man hat so den Rocky IV-Touch drin und
so dieses sehr 80er. Simply the best.
Stimmt.
Gibt's einiges. Aber ich meine, trifft auch so ein bisschen der Zahn der Zeit, ist ja auch aktuell nostalgisch sehr angesagt. Ich meine, man sieht es ja in deiner Session-Band-Videos, dass gerade so das Genesis-Cover und das 80er-Jahre-Medley und alles, das sind ja mit die bestlaufenden Videos von dir, dass das ja auch aktuell sehr angesagt ist, auch zu Recht. Halt einfach, weil das halt auch einfach geile Musik war, die da drin vorkam.
Großartig, ja.
Ja.
Für mich ist das eigentlich so ein, dieses Album generell ist so, ich möchte Musik machen, die die alten Gefühle in mir hervorruft. Die aktuelle Musik ruft andere Gefühle hervor, die auch sehr positiv sind, aber ich suche eine ganz bestimmte Art von Gefühl. Und ich glaube auch, dass es viele Leute draußen gibt, die diese Gefühle vermissen. Und deswegen ist
Absolut.
dieses Album ist ja auch vom Klang her wesentlich organischer. Es ist halt nicht die kompletten Drums mit irgendwelchen Samples replaced und zu Tode quantisiert und alles
Auch
ist
kein
tot.
Loudness War und
Und bitte?
auch kein Loudness War oder so, das ist jetzt
Oh, aber laut ist die
unheimlich.
Platte schon.
Ja, laut
Die
ist
Platte
die,
ist schon laut.
ja, aber im
Die ist
Vergleich
laut.
zu, es wirkt anders. Es wirkt
Ja, aber es ist
anders.
nicht
Ja.
so zu Tode komprimiert.
Genau, das meine ich,
Laut ist
ja.
es schon, aber trotzdem irgendwie transparent, hoffe ich. Und ja, ich will aber auch nicht, dass es so klingt wie in den 70ern und 80ern. Ich will da schon auch dieses
Schon
moderne
modern.
Cutting Edge ein bisschen reinbringen. Ich glaube, der Song Compass drückt das ganz gut aus, diese Balance, die ich da versuche zu finden zwischen diesen beiden Polen.
Ist der Titel Kompass dann auch eine Anspielung darauf, auf die Influences, die, ich sag mal, dein Kompass auch irgendwo sind für die Platte, den du
Ein
nachgehst,
Wegweiser.
dein Wegweiser, genau solche Sachen, oder wie kann man das lyrisch interpretieren?
Da können wir gleich mal über die Lyrics sprechen. Sind meines Erachtens nach die besten Lyrics auf dem Album. Wirklich, haben Zack und ich ein paar schöne Worte gefunden, glaube ich. Das Stück ist eine Ode an die Kunst
Ah,
als
okay.
solche
Schön.
und an den Wert, den Kunst in unser aller Leben hat.
Schön.
Deswegen auch Beneath the Lights We Are Found. Also da geht's, ich spreche damit sozusagen die Zunft der Künstler an, die sich auf der Bühne sehen. Und genau, das Lied ist eine Ode an die Musik und an die Kunst
Schön.
im Allgemeinen, genau. Und der Kom und Kompass ist ein Anspielung darauf, dass die Musik mein Kompass in meinem Leben ist.
Okay, ja. Schön. Ach, ist das Shay.
Ja, das ist
Shay
Shay.
ist es,
Ach, Shay.
Shay ist
Das
es,
ist ja
Shay.
das Album des Jahres. Ja, nein. Damit werden wir ja, das ist ja das Schöne bei 5 Songs, dann ist man da auch von der Besprechung schneller durch als die 2 Stunden, die ich hier mit Raphael
Ja gut, musikalisch
Touré
ist noch sehr viel verpackt, glaube ich, in dem Stück.
Ja.
Wenn ihr mal zum Beispiel guckt, was ganz interessant vielleicht sein könnte, es ist, glaube ich, ein 4 Minuten Instrumentalpart drin und es wird nicht eine schnelle Note gespielt.
Ja.
Ich wollte mal eine ausgiebige Instrumentalpart schreiben, der sich nicht des Schreddens irgendwie oder Virtuosität bedient und sondern der einfach nur der eine Grund mit melodische Grundidee nimmt und die 4 Minuten lang fortpflanzt
Ja.
und sich immer weiterentwickelt. Das war für mich so die große
Also auch
Herausforderung
mehr
bei dem
von
Stück.
eben einem kompositorischen Point
Ja.
of View und Aspekt als von einem virtuosen Point of View.
Ja, keine, jetzt traden wir hier 8 Takte lang hin und her die Soli oder so. Genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Ist halt auch ein durchkomponiertes Stück, ist ein Stück ohne Refrain. Im engeren Sinne. Es gibt verschiedene Themen, die immer wieder aufgegriffen werden. Es gibt im klassischen Sinne keinen Refrain. Was könnte man noch dazu sagen? Es ist 10 Minuten 30 Sekunden, glaube ich. Es gibt kein Gitarrensolo.
Ja.
Es ist ein
Haram.
ganz kurzes, ein
Muss
ganz,
nicht
ja.
immer
ganz
sein.
Nein,
kurzes
Spaß,
Gitarrenintelude drin
ey.
vor dem etwas schnelleren Part. Ansonsten es gibt kein Gitarrensolo im klassischen Sinne. Die Gitarre spielt viele Melodien, aber das sind Melodien, Vokalmelodien letztendlich.
Manchmal braucht es das auch nicht. So doof das klingt, wenn man selber Gitarrist ist, manchmal braucht ein Song kein Solo.
Und
Manchmal.
die Frage sollte man sich stellen.
Ja.
Und es gab tatsächlich eine Version, in der ich ein Gitarrensolo eingebaut hatte. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich es nur eingebaut hätte, weil ich Gitarrist bin.
Ja. Und du
Der
willst
Song
es
ist
ja,
sowieso schon 10 Minuten lang.
ja.
Ja.
Du willst ja mit dem Album ja auch zeigen, dass du halt eben mehr bist als nur der Gitarrist. Was ja dein erstes Album, das ist halt das Gitarrenstatement-Album, was
Ja,
du
wir sehen
vielleicht
gerade,
auch so ein
ja.
bisschen, vielleicht auch so ich will mal sagen, Druck von der Zeit, wo jeder
Absolut, ja.
sein Gitarrenalbum, wo Andy James seine Gitarrenalben rausgebracht hat und keine Ahnung was, dass du da auch deine Gitarrenalben rausbringst, um dieses Statement zu setzen. Das Kapitel abgeschlossen. Ich kann mir auch vorstellen, dass du danach wahrscheinlich dir gedacht hast, so, das habe ich jetzt abgeschlossen, jetzt kann ich mich dem größeren Ganzen widmen, so.
Ich glaube, damals habe ich da echt auch hintergestellt. Es war natürlich sozialer Druck, sozialer Gitarrendruck dahinter. Aber ich habe das auch damals voller Überzeugung getan,
Ja.
abgesehen davon. Aber
Ja.
ich verstehe jetzt, das war damals meine Visitenkarte als Gitarrist, die habe ich abgegeben und damit ist das Thema Gitarren, instrumentales Gitarrenalbum für mich wahrscheinlich für immer erledigt. Ja. Also
Schön.
ich kann mir nicht vorstellen, sowas nochmal zu machen. Wenn, dann könnte ich mir vorstellen, irgendwie sowas wie eine Trio-Platte oder eine Fusion-Platte oder sowas vielleicht zu machen, wo es, aber wo auch eine Band im Fokus steht, aber nicht jetzt so dieses klassische,
Irgendwie meinst du ein Album?
irgendwie malst den Steve Vai Satriani-Album.
Ja,
Das
klar.
kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass ich das jemals wieder tun werde.
Das ist manchmal denkbar, also als Gitarrist denkt man sich so, warum passiert das nicht noch mehr? Aber man vergisst da auch das große Ganze drumherum. Finde ich zum Beispiel auch bei Petrucci ein sehr gutes Beispiel. Bei dem hat es ja auch Jahre gedauert, bis er ein Gitarrenalbum rausgebracht hat und dann nochmal Jahre, bis er das zweite rausgebracht hat, weil er sich halt auch mehr sieht als nur Gitarrist wahrscheinlich. So.
Ich muss es gestehen, ich höre keine Gitarrenalben.
Ja,
Nie.
das
Habe
bei
ich
mir ist
nie,
das auch
werde ich
schon
nie hören.
ewig her, dass ich irgendwie
Ja.
ein reines Instrumentalalbum gehört
Wenn,
habe.
dann höre ich mir halt sowas wie Michael Landau an oder so. Aber das ist halt kein Gitarren, der macht keine Gitarrenalben in dem Sinne.
Nee.
Ja, aber ja, es ist einfach nicht in meiner musikalischen DNA drin. Jetzt mache ich eigentlich die Musik, die ich immer machen wollte, weil das ist die Musik, die ich immer gehört habe.
Ja,
Ja.
so soll es sein.
Ja.
Schön. Das ist doch
Super
eigentlich
geil.
ein schönes Schlusswort.
Ja.
Martin macht jetzt endlich mal das, was er
Er darf jetzt endlich mal,
will.
was
Schön.
Nein, ich meine, ich finde, man kann da zu Recht doch sagen, auch jetzt jemand von mir und Fabian, die ja jetzt auch echt seit über 10 Jahren das verfolgen, was du machst und das mitbekommen. Wir sind ja Fans der
an der
ersten
ersten
Stunde
Stunde,
quasi.
ja.
Ja, Fabian noch ein bisschen früher als ich. Und da kann man auch, finde ich, sehr stolz auf den Prozess sein und auf das, was du dann letzten Endes kreiert hast. Das war schon sehr, sehr gut. Also, das ist großartig, was du da gemacht hast. Und vor allem
Dankeschön.
halt, wenn man eben diesen Prozess auch so ein bisschen am Rande alles mitbekommen hat und auch weiß, was da emotional für dich dahinter steht, dass auch du da sehr stolz drauf sein kannst. So.
Ja, ich hab jetzt auch Martina, meine Partnerin, die hat ja auch 5 Jahre lang miterlebt. Die musste sich diese Songs rauf und runter hören. Wie gesagt, die sind ja seit Anfang 2019 sind die ja alle fertig. Insofern, dass das jetzt rauskommt, das tut schon gut. Das tut der Seele gut. Und ich freue mich, das endlich der Welt präsentieren zu können oder zumindest denen, die es interessiert. Und ich freue mich dann umso mehr, gleich weiterzumachen.
Ja.
Ja, geil.
Ja, ich glaube auch, jetzt ist so
Das braucht man dann auch nach so einer langen
ich
Zeit.
brauche
Man
ich
muss
brauch
sich,
neue Songs, ich
ja,
muss neue Songs
klar,
schreiben. Ich pushe die
absolut.
jetzt raus und tue alles damit die den Platz finden, den sie verdienen. Und dann will ich eigentlich nur eines, dann will ich mehr Songs schreiben.
Ja.
Ich will eigentlich alles,
Geil.
was ich im Moment in meiner Karriere tue, sei das Sessionband, Touren, Buch schreiben, was auch immer, alles, was ich da tue, dient letztendlich dem größeren Ziel, dass ich zu Hause sitzen kann und neue Songs schreiben kann.
Ja,
Ja, geil.
einfach
So
kreativ
soll es
sein
sein,
kann.
ja.
Ja. Diese Freiheit zu haben,
Genau, die
kreativ zu
Freiheit,
sein.
genau. Die
Ja.
Freiheit, Musik komponieren zu dürfen. Das
Genau,
ist.
ohne jegliche Form von Einschränkungen. Leute, die dir sagen, du musst es so und so machen, ansonsten wird es kommerziell nicht erfolgreich oder so.
Oder der Vermieter, der sagt, du hast schon wieder nicht übernommen.
Ja, oh ja. Da wird's eng, genau.
Ja. Genau. Aber genau, auch ein guter Stichpunkt, auch an unsere Zuhörer da draußen, die jetzt die 1,5 Stunden mit uns diese Reise mitgegangen sind vom lieben Martin, wie er das Album zuerst, ich sag mal, die ersten Entwürfe rauskamen und dann bis zur Veröffentlichung jetzt vor ein paar Tagen. Wenn ihr den Martin unterstützen wollt, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Kauft das neue Buch, was er rausgebracht hat. Wir müssen mir auch mal holen.
Amazon, ja, ich muss das mir auch mal, weil ich habe es mir auch noch nicht geholt, muss
Weil
ich zugeben.
das Ding ist
Werde ich
genau,
aber.
ich will es mir halt ganz gerne als richtiges Buch holen. Und
Ja.
da muss ich halt auf Amazon und das mir bestellen, aber ich will es mir nicht als Kindle holen. Ich mag sowas als
Nee,
Buch.
holt euch das als Buch, das ist
Ja,
geiler.
ja,
Das ist
ja.
echt. Buch
Das ist
ist
schon
immer besser,
geil.
ja.
Buch ist. Ich will was in der Hand haben.
Papier in der Hand haben ist immer
So,
besser.
die digitale Variante kann ich euch gerne hiernach gleich schicken, aber ich glaube mir, das Buch ist irgendwie geiler. Das ist
Aber
einfach
bei
geiler.
PDFs ist immer das Problem, du hast sie auf dem Rechner dann rumliegen. Es ist
Genau, und
wirklich
die
so,
sind
ein
nicht
Buch
so viel
nimmst du in die
wert.
Hand. Ja,
Ja,
genau.
die sind nicht so viel
Andere,
wert.
Ich glaube, das hat was mit der Zeit zu tun, aus der wir kommen, wo man sich dann immer noch mal so PDFs runtergeladen
Ich
hat.
sehe hier den Notenständer neben dir, wenn du das Buch auf den Notenständer legst. Das hat, das zieht dich auf eine ganz andere Art und Weise an, als eine deiner 1000 PDFs auf dem Rechner.
Genau, absolut. Das stimmt. Das stimmt. Das heißt, genau, JTC gibt es immer noch viel Material von Martin, aber auch natürlich kauft das Album. Wird es das in Vinyl zum Beispiel
auch? Ah, genau, das wollte ich auch noch fragen.
Also es gibt aktuell gibt es das auf CD. Da könnt ihr auf www.martinmillerstore.com gehen. Da gibt es auch eine limitierte Version mit meiner Signatur drauf. Vinyl überlegen wir gerade, sind leider die Umlaufzeiten sehr, sehr lange gerade. Und es kostet auch richtig viel Geld.
Ja.
Und da müssen wir erstmal schauen, wir gucken jetzt mal, wie die CDs laufen, die laufen bis jetzt sehr, sehr gut. Und dann bieten wir das vielleicht im Nachhinein nochmal an. Aber jetzt so kurzfristig, wer jetzt auf ein Vinyl wartet, holt euch lieber erstmal die CDs, wenn es kurzfristig sein wird.
Genau.
Und ansonsten Spotify, Apple Music, Tidal, Bandcamp, iTunes, das wird überall ab dem 31. verfügbar sein. Die Something New, die Single gibt es jetzt schon, auch auf meinem YouTube-Kanal mit einem coolen Video.
Genau. Also, und ihr habt es gehört in diesem Podcast, wenn ihr auch genauso klingen wollt wie Martin, dann kauft euch die MM1 und die MM7.
Genau, nur damit.
Nur und damit Delaney, kriegt ihr den, Martin.
Und dann schauen wir mal, was in, also jetzt, wann kommt das raus?
Am wahrscheinlich zweiten, dann 2. April, 3.
Dann
April.
Wartet mal die NEM ab.
Nochmal neue Neuigkeiten von denen
auch.
News, News, News.
Ich habe das jetzt einfach so einfach so gesagt.
Nur. Lass uns mal offen.
Ich bin sehr, sehr gespannt.
Ja, bin ich auch gespannt.
Und dann kann man dich natürlich ja auch live sehen mit deiner Session-Band zwar.
Besonders jetzt bald hier in unserem Lande.
Ne? Genau. In Deutschland bist du für 4 Tage auf Tour. Kannst du gerade ad hoc sagen, wo und wann?
Also wir haben 5 Termine, einer ist allerdings ein Festivaltermin, das ist am 5. Mai in Montreux. Ansonsten haben wir 4 Termine Ende Mai. Wir haben Berlin, Köln,
Aschaffenburg
und noch einer war es, Utrecht. Das ist dann in Holland. Genau, und dann schauen wir auch noch, dass wir im Oktober noch nachliefern. Dann gehen wir dann wahrscheinlich auf eine größere Tour.
Sehr schön. Nice. Ich denke mal, ich werde Aschaffenburg und Köln dabei sein.
Köln bin ich auch dabei. Man. Köln, dann sind wir dabei.
Fabian in Köln, geil.
Ja, natürlich.
Sehr geil, freue ich mich.
Und und dann sieht man dich natürlich auch auf sämtlichen anderen Veranstaltungen, Guitar Summit und so weiter und so fort.
Auf dem Guitar Summit sind wir dieses Jahr Samstagnacht.
Headliner, nice.
Geil. Das heißt, es wird dieses Jahr viel Martin Miller geben. Ob es euch gefällt oder nicht, ist uns ganz egal. Das kann man nichts dran ändern.
Sorry.
Das
ist ja gut.
So, und dann würde ich sagen, hab viel Spaß mit dem Album. Auch dann an unsere Zuhörer da draußen natürlich ein großes Dankeschön. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann schaut doch mal bei Spotify vorbei, gebt uns eine 5-Sterne-Review dort oder auf iTunes oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Es gibt ja mittlerweile zigtausend Podcast-Apps und Möglichkeiten. Guckt bei den sozialen Medien vorbei, folgt da mir, dem Fabian, dem Martin auf Instagram, Facebook, Tinder, was auch immer.
Tinder? Und, all right. Let's talk it Tinder oder was?
Da steht dann bei Martin Vorlieben Harmonie. Da musste ich vorhin so dran denken, als er gesagt hat, ich stehe auf Harmonie. Und dann bedanken wir uns natürlich dem Fabian fürs Podcasten und natürlich dem Martin für mal wieder Gast sein. Wir haben ja noch mehr Folgen, wo wir uns denken, ach, der Martin wird uns hier noch oft
begegnen.
Es steht auch noch ein großes Battle zwischen mir und Martin immer noch aus.
Ach, stimmt. Ja, genau. Das Screenfilter-Battle.
Das Screenfilter-Battle. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Hören, viel Spaß beim Üben und auf Wiedersehen. Hören.
Ciao. Bis dann. Ciao.